2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, 8. Oktober, Millanton Nummer 14. Wir sind kurz nach dem Unionsspiel. Wir sitzen hier an einem lauschigen Oktoberabend im Konferenzraum der Fanräume, gucken raus auf wunderbares Blaulicht der Polizei, aus welchen Gründen auch immer die hier auf und abfährt, und haben uns zu fünft hier versammelt, um über die zurückliegenden Spiele zu reden und natürlich ein besonderes Thema heute anzuschneiden. Ich begrüße meine Gäste, zum einen rechts von mir, die Technik betreuend, Sebastian, Abend.
Moin.
Tiefenentspannt in einem schwarzen Wollpullover und einer Ratsherrnbuddel, Wilko. Abend.
Ja, guten Abend.
Und in einem, letztes Mal hast du es auch schon angehabt, Fuck You Freudenhaus-T-Shirt.
Ja, Christoph. So erkennt ihr mich wieder, das ist echt ganz gut.
Fantastisch. Ja, last but not least haben wir uns einen Gast eingeladen, der dann auch das Thema der zweiten Halbzeit sein wird, Markus Wiebusch. Abend, Markus.
Hallo.
Fantastisch. Wer Markus Wiebusch ist, warum er hier ist, was wir in der zweiten Halbzeit alles diskutieren werden, da kommen wir dann zu, die meisten haben wahrscheinlich schon eine dunkle Ahnung. Als erstes wollen wir aber, weil wir ja immer noch ein Fußballpodcast sind, über die drei zurückliegenden Spiele sprechen. Und das ist total klasse, über drei Spiele zu reden, in denen wir 7 Punkte geholt haben. Ich glaube, das war das letzte Mal der Fall 1894, als wir noch gar keinen Podcast hatten. Von daher, Sebastian, schieß los, Braunschweig.
Braunschweig, ganz schönes Spiel eigentlich. Ich habe es im Stadion erleben dürfen, wie ja zum Glück die meisten Heimspiele. 1-0 irgendwie nach einer Viertelstunde durch Lasse Sobich. Viertelstunde, ich gucke gerade nochmal auf den Zettel. Ja, Viertelstunde passt, genau. Und dann irgendwie nach Hause gezittert, wobei gezittert aus meiner Sicht eigentlich so ein bisschen das falsche Wort ist, weil ich hatte die ganze Zeit nicht den Eindruck, da brennt jetzt noch was an. Braunschweig irgendwie sehr einfallslos nach vorne. Wir standen hinten relativ sicher. 1-2 Gelegenheiten, wo wir uns gefühlt haben, auskontern lassen, aber dann doch nichts passiert ist. Das fand ich noch so ein bisschen wackelig. Das wurde dann in späteren Spielen besser, ohne jetzt vorgreifen zu wollen. Aber ich war ganz zufrieden und es war endlich mal wieder ein Heimsieg. Es war unter der Woche viel zu früh. Ich war viel zu spät, weil ich irgendwie dachte, ja, Wochentagsspiele, freitags ist doch immer 18:30 Uhr, passt schon. Und dann war ich irgendwie um kurz nach 5 im Stadion und dachte, scheiße, was los? Nee, ich war glücklich. Es waren 3 Punkte, die uns sehr gut getan haben. Ich habe mich total gefreut, dass Okan Kurt und Starsev irgendwie in der Startelf waren und auch so einen guten Job gemacht haben, glaube ich, alle. Rundum gelungener Abend.
Das ging schnell. Wollen wir da was ergänzen? Also für mich auch Okan Kurt, André Starsev, Männer des Spiels. Ich habe sie dann The Men of the Match genannt. Und Marc Schatkowski fand ich unfassbar stark an dem Tag. Und vorne hat John Verhoek ziemlich gearbeitet. Das passt da wirklich drauf. Markus.
Und Lasse Sobi, ich fand es so ganz gut. Ich fand nämlich, das war auch ein sehr, sehr gutes Spiel von Lasse Sobi, einmal mehr.
Abgesehen von seinem Tor auch sonst, ja, stimmt.
Sein Tor fandst du nicht so gut?
Ja, das Tor war also der Vorteil gegenüber dem Tor gegen Sandhausen, was er da gemacht hat, ist, dass er es diesmal ja zumindest direkt erzielt hat und nicht erst wieder den Gegner demoralisiert mit an den Pfosten, Rücken des Gegners und dann ins Tor, sondern da war er diesmal recht gnädig. Aber ansonsten ja doch sehr, sehr schönes Spiel. Und es war der erste Sieg, den wir in dieser Saison zu Hause feiern durften. Nein, der zweite.
Nee, der zweite.
Und es war der erste Sieg, nachdem Meggel übernommen hatte. So war das. Aber den durfte er nicht live auf der Bank verfolgen, sondern ja noch auf der Tribüne.
Genau, ich habe nach dem Spiel noch gesagt, Timo Schulz erfolgreicher als Meggel von der Bank.
Ja, da war aber auch das 3-0-Spiel in Aue zwischendurch. Das war nicht so wahnsinnig erfolgreich.
Die Tabelle lügt nicht. Da hat das Motivationsmaßnahme noch super funktioniert. Außerdem ist es irgendwie auch schöner, auf der Tribüne zu sitzen, muss man auch mal sagen, weil man um die Zeit den mitgebrachten Kuchen dann auch in Ruhe verzehren kann. Wenn du um 17.30 Uhr anfasst, ist das ganze Stadion ein Kuchenblock.
Also was ich noch dazu sagen sollte, fällt mir gerade ein, damit ich keinen Mecker aus München kriege, Lenny T. als Linksverteidiger, ich glaube, auch sein erstes Spiel gemacht, hat das ordentlich gelöst, mindestens.
Das ist ein bisschen untertrieben, ja. Ich fand, der war an dem Tag als Linksverteidiger echt stark. Das hat er in Frankfurt, glaube ich, dann nicht mehr ganz so überragend gelöst, aber das hatte andere Gründe.
Die standen weiter vorne oder so.
Ja, egal. Ja, Braunschweiger Gästefans, kann ich nicht zu sagen, habe ich wenig gehört, sind nicht weiter aufgefallen, haben, glaube ich, noch nicht mal gezündelt, sonst nicht randaliert, passt schon.
Haben die gesungen? Nee, oder?
Also zumindest kam es bei mir nicht an, aber das ist im Block 2 meistens so.
Ja, aber bei uns auf der Ecke, also Block E ist, glaube ich, war auch nichts zu hören. Also Die waren sehr leise. So Union nach der Pause.
Ja, Mensch, das ging ja schnell. Wenn wir so weitermachen, sind wir wieder in 12 Minuten durch. Möchte noch jemand was zu Braunschweig ergänzen? Das ist nicht der Fall.
Ich sage mal so, Braunschweig wird auch eine schwere, schwere Saison haben. Wenn sie jemals geträumt haben, gleich wieder oben angreifen zu können, dann haben sie sich getäuscht. Ich glaube, das ist ganz schön schwierig. Das wird eine ganz schön schwierige Saison für die. Ich war auf der Rückfahrt bin ich mit U-Bahn mit einigen Braunschweiger Fans gefahren. Die haben das eh nicht bestätigt, dass die Saison Hölle wird.
Wilko?
Hab mich auch gefragt, was ist denn da los? Also die haben doch sich jetzt nicht irgendwie mit so Fantasietransfers in der ersten Liga verstärkt oder so, sondern die sind auch eigentlich eine seriöse zweite Liga-Rumpeltruppe geblieben, auch in der ersten Liga, wenn ich das so sehe. Und da habe ich echt gedacht, dass man dann da so schwer wieder Fuß fassen kann in der einen angemessenen Spielklasse.
Ich kann das gleich beantworten, aber Sebastian möchte vorher noch was sagen.
Ja, ich glaube, genau das ist das Problem, weil Braunschweig in der Aufstiegssaison schon eigentlich nur eine robuste Zweitligatruppe war, die irgendwie durch Euphorie und es lief gerade und dann gewinnst du halt auch.
Unvermögen der Mitspielenden.
Genau. Irgendwie gewinnst du die Dinger halt, steigst auf, hast irgendwie so diesen psychologischen Boost, bist in der Bundesliga, kriegst nur noch auf die Fresse gefühlt, gehst dann wieder runter, die 2, 3 Leistungsträger, die dich vielleicht noch hochgebracht haben, sind auch weg und jetzt ist es halt gefühlt für mich eine unterdurchschnittliche Zweitligatruppe, ohne Euphorie und ohne Konzept, außer schnell laufen, viel laufen und irgendwie Krampf.
Haben die ihren Trainer noch?
Ja.
Der wird wohl auch bleiben. Wobei aber tatsächlich diese Konstellation finde ich wirklich interessant und ich glaube, dass es psychologisch auch ein Problem ist, dass der Unterschied dann nicht so groß ist, wie du es eigentlich bräuchtest, um den Frust des Abstiegs irgendwie zu kompensieren. Also du gehst runter und du kriegst immer noch ordentlich Gegendruck, obwohl es doch jetzt eigentlich wahnsinnig leicht sein müsste wieder, ist aber nicht. Also das könnte so ungefähr die Krux sein.
Also ich bin da ganz bei Sebastian. Ich glaube, sie haben beim Aufstieg schon total überperformt, waren viel schlechter, als sie es vom Tabellenplatz her am Ende waren, sind dann in der ersten Liga noch auf dieser Euphoriewelle weitergeritten und haben es einfach auch in der schlechtesten Erstligasaison aller Zeiten, wo selbst ein Verein mit 27 Punkten sich noch retten kann, nicht geschafft und zu bleiben. Und haben dann noch mit Dominik Kombela und dem Bellarabi, der jetzt ja wieder bei Leverkusen zurück ist, 2 der Leistungsträger verloren. Bellarabi könnte ich heute noch knutschen, wenn ich den sehe, wie er damals gegen den HSV dieses Tor gemacht hat, wo er die alle auf der Toraußenlinie noch ausgetanzt hat. Also und die Leute können die nicht ersetzen und deswegen wird das für die eine ganz biedere 9., 10., 11. Platz-Saison, das glaube ich ja auch.
Direkter Wettbewerber von uns sozusagen.
Quatsch, wir steigen auf.
Ach du, das ist doch echt hey. Über von Fußball.
Relegationsplatz.
Jetzt geht's los. Wir werden Dritter. Jetzt geht's los.
So ein Quatsch.
Was mir noch gefehlt hätte zum perfekten Glück, wäre tatsächlich, wenn der Trainer noch irgendwie einen Ball ins Gesicht gekriegt hätte oder so vom Braunschweig.
Du magst
ihn überhaupt nicht.
Nee. Warum nicht?
Der verkörpert für mich irgendwie alles das, was ich an Braunschweig nicht leiden kann und was ich an Trainern nicht mag. Ist irgendwie so. Ich mag diese hemdsärmeligen, übertrieben authentischen Typen nicht. Ich mag den Pele Wollitz nicht. Ich mag den Braunschweiger nicht. Irgendwie, das sind alles so die, wo ich Gänsehaut kriege und zwar nicht positiv und den kann ich so gar nicht leiden.
Du kaufst also nicht mehr bei Rewe ein?
Nee, bei mir im Dorf ist eh ein Edeka und ein Aldi, das passt, aber.
Okay. Aber hast du das bei Stani auch so gesehen?
Ich glaube, durch Stani habe ich diese Antipathie gegen solche Typen entwickelt.
Oh. Am Ende. Ist Jürgen Klopp auch in der Serie dann? Nee, aber bestimmt dieser Düvel.
Den heißt Düvel finde ich bisher erstmal nur lustig.
Wie jetzt Klopp oder Düvel?
Düvel. Klopp mag ich, aber der kommt auf mich anders rüber.
Das heißt, hemdsärmelige Typen, die dann wieder so viel Erfolg haben, dass du sie bewundern musst, magst du doch.
Nee,
Wenn aber der hemdsärmelige Typ absteigt mit der Truppe, die sowieso
Mike Probleme Biskins
mag ich auch. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Mike Biskins wäre mein nächstes Beispiel gewesen.
Mag ich auch nicht.
Norbert Meyer?
Kopfnuss-Norbert?
Ja.
Super Typ.
Okay.
Pep Guardiola?
Das ist ja ganz was anderes.
Das war doch der Trick daran. Ich wollte jetzt mal gucken, ob er jetzt sagen, wieso, den finde ich super, weil der Mann ja nun eigentlich immer recht ordentlich angezogen.
Muss man Sympathie dann immer begründen können?
Eigentlich nicht, aber für so einen Podcast macht es die bessere Sendung, glaube ich. Obwohl wäre auch mal geil, den so hier Speed-Podcast zu machen. Magst du? Jopp.
Düvel, toll. Glaub, scheiße.
Genau. Ja, norddeutscher Podcast. Moin, tschüss.
Also Klopp magst du, das ist total blöd, weil sonst hätte ich jetzt dir schon mal Vorfreude gemacht auf das Übersteiger-Cover, aber dann musst du noch warten. Weil, kleiner Werbeblock, der Übersteiger Nummer 117 erscheint zum Pokalspiel gegen Dortmund, welches wir bekanntlich im Elfmeterschießen 21-20 gewinnen werden.
So sieht's aus.
Aber wenn das so weitergeht, ist Klopp da doch nicht mehr ein Trainer in Dortmund.
Oha. Nein, das ist erst danach dann.
Das ich
macht
auch.
Dann Tuchel. Oder Jens Keller.
Wie heißt der, der jetzt in Hamburg ist?
Mirko Slomka. Der joggt immer noch um die Alster.
Joe Zinnbauer, meinst du?
Ja.
In Hamburg, sagst du, sag mal.
Das ist allerdings gar nicht.
In der Vorstadt, im Volks, du weißt schon.
Ich bin jetzt ja öfter da, da kann ich nachher noch ein paar Anekdoten erzählen. Ich bin ganz oft im Volkspark jetzt, wenn hier so schiebt da mein Kinderwagen hin und her.
Wenn Fußball ist oder?
Im Volkspark mit so Antikörper entwickelt.
Die trainieren da, ne?
Ja, also, wie Antikörper? Ach so, nee, es ist einfach nah dran. Was soll ich machen? Ich muss einfach nur.
Aber immer wenn du am Stadion vorbeikommst, dann kriegen die irgendwas Bitteres dann irgendwie.
Das war die Anekdote, die ich erzählen will. Da müsst ihr mich, erinnert mich mal an Volkspark und die Sportschau und dann werde ich da meine Seelenqualen auf einem Samstagnachmittag im Volkspark.
Nee, dann erzähl das jetzt, da haben wir ja gar kein Stichwort mehr.
Ich finde auch, wir sollten das in dem Blog machen, wo jetzt noch nicht Markus dran ist und wir halt nur Quatsch reden und dann ist das lustig, glaube ich.
Ich war Samstagnachmittags im Volkspark spazieren mit meiner ganzen Familie, inklusive meinen Eltern, also Großeltern. Und eigentlich bin ich ja Sportschau-Ultra. Ich verweigere jegliche digitale Kommunikation auf einem Samstag, weil ich und auch Fernseher und so kommt mir nicht an. Und wenn im Baumarkt, bei Obi war das neulich so, dass sie die Ergebnisse durchgesagt haben und ich mich im Baumarkt hingestellt habe, die Ohren zugehalten habe und ganz laut la 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 gebrüllt habe, weil ich es nicht hören will.
Schönes Ding. Dann kommt so ein kleines Mädchen an. 1-0!
Nee, mein Bruder schickt mir das immer als SMS, wenn er mich ärgern will. Und so 10 Minuten vor der Sportschau kommen, dann, na egal. Auf jeden Fall bin ich da um den Volkspark gestromert, als sie das 0-0 gegen Dortmund geholt, nee, gegen Bayern geholt haben, ne? War das den einen Punkt gegen Bayern? Und da war da dermaßen Stimmung in dem, das konnte man im ganzen Volkspark hören. Wir waren im Dahliengarten. 800 Dahliensorten muss man mal gesehen haben, wenn man in Hamburg ist.
Da hast du meine Mutter getroffen?
Die haben so wie, kennt ihr in diesem Film, wo, amerikanischen Filmen, wo die Einwohnerzahl immer so mit Brettern übergenagelt wird, wenn wieder einer gestorben ist, in so Westernkäffern. Ja. So 73 stolze Einwohner.
Ja, da macht man das mit den Dahlien?
Da macht man das mit den Dahliensorten, aber aufwärts. Die haben halt offensichtlich jedes Jahr einen dazu gezüchtet. Meine Lieblingssorte heißt Jacqueline. Und da musste ich die Kicker-App aktivieren und habe das erste Mal seit, glaube ich, Jahrzehnten Samstagnachmittags über der Kicker-App gehangen, weil ich wissen wollte, was zur Hölle, warum haben die so scheiß gute Laune? Die Viertelstunde konnte ich wieder stehen, dann wurde es da immer lauter. Ja, das ist meine Anekdote. Ihr seid jetzt eher so mäßig begeistert. Ne?
Also wenn du mich Volkspark bist,
ganz ist, großes
nein, wir haben nur gelernt, unsere Emotionen besser in den Griff zu
haben. Unfassbar lustig, Wilko.
Das sollte gar nicht lustig sein, aber für mich... Ihr seid nicht so Sportschau-Ultra.
Du hast die Dünches nicht kapiert, glaube ich. Weil Anekdoten sollen ja lustig sein.
Ja, ach, ihr wisst doch überhaupt nicht.
Ich verstehe ja dieses Sportschau-Ultra-Ding so null.
Ich bin gegen diese ultimativen Sachen aber auch jetzt, muss ich sagen. Also wieso, ich finde Anekdoten so ein bisschen Medium ist doch gut. Ist bei Steak ja auch besser.
Und es hat mich sehr bewegt. Ich habe wirklich wie so ein Süchtiger auf das Handy geguckt und überlegt, tue ich es jetzt, tue ich es nicht? Wie... Wenn man mit dem Rauchen aufhört,
so ein bisschen. Getan.
Und ich, ja, das ist eigentlich das Schlimmste. Und nur, weil die da so Remi-Demi gemacht haben, die Heinis.
Heinis,
ja. Wäre das alles wie immer schön still gewesen, dann wäre auch nichts los gewesen.
Wir können ja nachher noch vielleicht bei dem... Na, egal. Was wollte ich sagen? Nächstes Spiel, Frankfurt, Wilko.
Nö.
Ah, falsch rum. Frankfurt, Markus, Entschuldigung.
3-3, live bei mir zu Hause verfolgt. Ich habe mich geärgert. Es ist eine gefühlte Niederlage gewesen. Wir hätten nach einer 2-0-Führung gegen einen so dermaßen limitierten Gegner niemals noch 3-2 zurücklegen dürfen. Nach dem Spiel habe ich aber nur, ich versuche immer in den bittersten Niederlagen, versuche ich immer noch das Positive rauszukriegen. Und ich fand, in dieser gefühlten Niederlage war der Hoffnungsträger unserer Mannschaft, war Dennis Daube. Weil Dennis Daube war für mich die Geburtsstunde für ihn jetzt, seit er unter Meckel spielt. Nicht nur, dass er das wie das 2-0 vorbereitet hat, ganz besonders der Pass zu Okankurt am 16er, der dann ja leider nicht zu diesen vermeintlichen vielleicht Elfmeter hätte führen können, aber auch natürlich das 3-3, wie er es gemacht hat, dass er dann halt auf die 10 gerutscht ist, wo er mir auch noch wieder gut gefallen hat. Ich finde, Dennis Daube ist gerade in der jüngeren Entwicklung für mich der Hoffnungsträger, weil ich finde, dass er sowohl die 6 als auch die 10 sehr, sehr gut spielen kann, weil er sehr ein intelligenter Spieler ist und ich gönne ihm das, weil er hat echt eine harte Zeit hinter sich. Und ja, Radzkowski hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Nicht so milde kann ich mit Startchef sein, weil das 3-2 von Frankfurt geht ganz klar auf seine Kappe. Er darf den Ball niemals in die Mitte zurückköpfen. T mit Nöte zusammen hat irgendwie das 2-2 verschuldet. Da könnte man nur sagen, dass T dann ja vielleicht dann doch nicht der geile Außenverteidiger ist, für den die manche ihn jetzt hier schon halten, weil die Schwergewichte jetzt kommen ja auch noch. Ja, aber insgesamt habe ich mich wahnsinnig geärgert nach dem Spiel und das 3-3, ich weiß noch, meine Jungs saßen um mich und haben sich so gefreut, da 3-3 und ich habe so, ja, 3-3, geil. Aber ich habe mich nicht so richtig gefreut, so, ich weiß auch nicht, ich fand dieses ganze Spiel so, es hat mich emotional so mitgenommen, dass wir gegen so einen Gegner nicht gewinnen konnten. Naja, aber wie gesagt, also man kann jetzt, aus der heutiger Sicht kann man sagen, 3 Spiele, 7 Punkte und immerhin nicht verloren. Das ist mein Fazit.
Christoph. Jetzt mal so fanpsychologisch gefragt, hat es für dich also keinen Unterschied gemacht, dass das ja dramaturgisch dann immerhin ganz gut war, ne?
Doch.
Also dass man den Ausgleich dann noch so rumgeschafft hat und nicht umgekehrt.
Hat es, aber es waren so die letzten 20 Minuten des Spiels, war meine Enttäuschung, mein Zorn so groß, so übermächtig.
Also mariniert es dich in deinem eigenen
Genau. Zorn. Kann das denn, also wenn sie natürlich das 4-3 noch geschafft hätten, und sie haben ja bis zum Schluss, das muss man ja auch sagen, nach dem 3-3 haben sie ja wirklich noch bis zur letzten Sekunde wollten sie noch den Sieg. Das fand ich übrigens sehr gut. Wenn sie noch 4-3, dann wäre alles rosa-rot gewesen. Aber das 3-3 habe ich dann gedacht, ja, okay. Ich war auf jeden Fall, für mich war es eine gefühlte Niederlage, aber am nächsten Tag bei einigermaßen Licht betrachtet, war es natürlich dann schon auch irgendwie ein weiterer Punkt. Aber ich war enttäuscht.
Ich fand das ja ganz typisch St. Pauli, dass man beim Tabellenletzten 3 Tore kassiert. Ich war eigentlich eher begeistert, dass wir selber es auch geschafft haben, 3 zu schießen. Ja. Also von daher, die Erwartungshaltung meinerseits war bei einem Auswärtsspiel beim Tabellenletzten.
Zumal FSV, wenn der FSV unten ist und wir sind da, passieren normalerweise ganz üble Dinge. So irgendwie 0-1 und wirklich Spiele, die so schlecht sind, dass man wirklich sich
Gedächtnis schützt. Da hatten wir aber noch einen Lecky und einen Görlitz und so. Ich meine, dass Frankfurt letzte Saison noch mal was anderes war als diese Saison, ist ja offensichtlich. Aber ich gegen den Gegner zu dem Zeitpunkt, okay, jetzt haben sie in Sandhausen auch gewonnen, aber ich habe gedacht, oh, die müssen wir doch besiegen. Ey. Aber hey.
Was war denn mit dem Elfmeter? Wer hat das denn noch vor Augen? Also ein Herr Sobig, der den Arm, Ellbogen, wie auch immer, so ein bisschen ins Gesicht kriegt beim Hoch- und Zurückspringen und der Schiedsrichter pfeift. Sebastian.
Ich habe das noch ganz gut vor Augen, zumal wir uns ja auch bei Twitter noch darüber ausgetauscht haben. Ich dachte erst, er nimmt das Ding schon dankend an. Also die Flugbewegung von Sobich fand ich im ersten Blick irgendwie sehr unnatürlich, weil er irgendwie plötzlich so, naja, nicht quer in der Luft lag, aber plötzlich irgendwie einen Meter weiter hinten war und es sah so aus, als hätte er da munter den Sprung genommen, damit das irgendwie besonders dramatisch aussieht. Hab mir dann aber, keine Ahnung, 37 Zeitlupen angeguckt und irgendwann kam ich dann zu dem Punkt, dass ich sagte, okay, der hat da die Hand an Schulter und Gesicht von dem Gegner und der drückt ihn dann auch in die Richtung und wenn du dann erstmal in der Luft bist, hast du halt auch so eine Flugbewegung drauf. Von daher fand ich den A sowieso gerechtfertigt und B zieh dann auch alles, was ich irgendwann mal über Schauspielerei zu Sobig gesagt habe oder über Sobig gesagt habe, wieder zurück. Also ich fand's völlig berechtigt. Was soll er da machen?
Also es sah so ein bisschen so aus wie im Schauspiel, wenn du so ein Kabel hinten am Rücken gebunden hast und in dem Moment, wo du hochspringst, auf einmal dieses Kabel aktiviert wirst und du dann so nach hinten weggezogen wirst. Aber ich glaube halt auch, genau wie du sagst, er will in dem Moment hochspringen und wird dann geschubst und daher kommt diese sehr merkwürdig aussehende Flugbahn zustande und für mich ganz, ganz klarer Elfmeter. Ohne Vereinsbrille.
Im Übrigen muss ich sagen, ich war schlimm enttäuscht, dass Chris Nöte nicht links unten geschossen hat. Weil ich finde, St. Pauli Elfmeter spätestens seit Flo Bruns gehören einfach nach links unten. Das hat er dann im Spiel danach nachgeholt, da war ich dann ein bisschen versöhnt, aber das.
Vielleicht folgt er dir auf Twitter.
Bestimmt.
Aber denkt ihr nicht, dass der Elfmeter auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass Rashid Assouzi oder auch der lautstark über Presse mitgeteilt hat, dass St. Pauli viel zu wenig berechtigte Elfmeter kriegt? Da war doch irgendwas in den Medien, oder? Und ich habe halt im ersten Moment gedacht, so, muss man auf keinen Fall geben, den Elfmeter. Und jetzt das kriegen wir mal einen, den wir nicht verdienen. Während vorher einige an uns vorbeigegangen sind.
Aber war dann nicht ganz am Schluss von dem Spiel, oder habe ich jetzt irgendwie da Gedächtnisstörung? Da gab es doch wiederum eine Szene, den hättest du aber wirklich
gegeben. Den dann auch Concord, ja, das hätte ich aber auch nicht, den hätte ich auch nicht gegeben.
Ich schon. Ich auf jeden Fall.
Ja.
Und dann ist natürlich dann wieder, kriegst halt nur einen. Dann, ja. Tja, mit Zitronen gehandelt. Das also ist aber eine interessante Strategie soweit.
Ich fand den an Kurt offensichtlicher oder ich glaube, den hätten mehr gepfiffen. Berechtigt hätte ich aber tatsächlich beide gefunden. Im Gegensatz zu dem Abseitstor, wo ja, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr, war das Schatkowski, der den Ball von links oder Daube, der den Ball von links auf einen langen Pfosten ja irgendwie reinflankt und John Verhoek, also da stand es noch 0-0, läuft dann ja in den Ball rein und bringt ihn noch über die Linie. Und da war John Verhoek leider im Abseits. Also jedes Abseits, was gegen uns gepfiffen wird, Christoph wird mir beipflichten, ist natürlich erstmal per se falsch gepfiffen.
Ja, das ist vollkommen richtig.
Nichtsdestotrotz, wenn man da eine Objektivität irgendwie an den Tag legen will, kann man das so machen. Die Frage ist halt, wenn Verhoek nicht reinläuft, geht der Ball trotzdem rein.
Ich glaube nein, ich habe mich das aber auch gefragt.
Ich auch. Ich habe mich das auch sowas von gefragt.
Und habt ihr euch eine Antwort gegeben?
Nicht wirklich, weil das konnte man aus allen Zeitlupen nicht sehen, irgendwie richtig, ob er reingegangen wäre.
Ich glaube, der wäre an den Innenpfosten gegangen, dann zurück, dann hätte Verhoek ihn reingemacht und dann wäre es immer noch abseits gewesen.
Wenn man im Forum lesen würde, was ich ja nicht tue.
So wie ich.
Du hast jemanden, der für dich dann liest.
Genau, ich lasse lesen und zusammenfassen.
Man kann das übrigens als die Stränge auch als PDF ausdrucken. Sich runterladen.
Also das möchtest du das für
was
mich
machst
machen,
du denn damit tapezieren?
Du bist ein Forumsausdrucker?
Nee, ich sag mal so, wir legen da manchmal Sachen ab, falls da mal was nachkommt.
Aber wenn das mit dem Ausdrucken mehr Leute machen würden, dann wäre wirklich Südamerika jetzt schon komplett entwaldet.
Ja, gut.
Könnt ihr Nutzer filtern? Das wäre mal ein Feature, was ich gerne hätte. Nutzer ganz ausblenden, so wie ein Usenet.
Ja, früher. Da fragen erstaunlich viele Leute nach, ob das nicht irgendwie geht.
Und Nutzer das komplett ausblenden, das wär's doch mal.
Ja, Twitter kann das auch.
Ja, aber dann in einem Forum geht dann halt die Logik einer Diskussion manchmal flöten.
Du hast gerade gesagt, im Forum geht die Logik einer Diskussion
flöten. Ja, Forum und Logik
kann
in einem
mal,
Satz genannt. Entschuldigung.
Was ich sagen wollte, ist eigentlich, da haben scheinbar Leute versucht mit einem Lineal vom Fernseher oder so ähnlich das. Und es klang so, als wäre der Tenor da, er wäre nicht reingegangen. Und ich glaube auch, da wäre er vorbeigesegelt. Also von daher.
Okay. Müßig.
Echt? Aber mit Linealfein hat es ja nochmal Glück.
Alter, ey, sitzen Leute zu Hause und verlängern mit einem Lineal gedachte Linien, um zu beweisen, dass Bälle vielleicht nicht reingehen?
Und schreiben das dann ins Forum, merkst du selbst. Ne?
Ja, Alter, das ist ja schon echt, das ist ja, da. Also man hat ja schon viel gesehen, aber sowas. Oh. Ob da jemand mal ein YouTube-Video bitte von machen könnte.
Das ist jetzt ein bisschen Meta, das dann bei Sky zu veröffentlichen, das wäre schon cool. Was man aber sagen kann und sollte, großer Auftritt der Gästekurve, also ich habe eigentlich permanent nur die Gästekurve A gesehen, B gehört. Und
also in Frankfurt. Also
in Frankfurt, ich bin immer noch in Frankfurt.
Die FC St. Pauli-Kurve in Frankfurt, muss man nur für Leute, die jetzt mittendrin rein seppen, vielleicht auch nochmal sagen.
Weil du meinst, es war quasi ein Heimspiel und wenn ich jetzt Gästekurve sage, könnte man das falsch verstehen?
Ja, wir mehr anderen ja auch manchmal. So. Und wir haben jetzt so lange nicht mehr Frankfurt gesagt, dass ich dachte, Kontext.
Sehr gut, ja.
Mehr also. Anderen sollten wir viel öfter sagen. Ja.
Christoph meandert durch den Podcast.
Ja, allerdings, das finde ich super. Also Flüsse machen das ja auch auf eine Art und Weise, die ich tatsächlich gerne imitieren könnte.
Das ist jetzt der Moment, wo ich dich leise drehen möchte.
Ich möchte aber noch sagen, Frankfurt hat so viel verdammt Schwein gehabt bei den Toren, weil es war zweimal Sonntagsschuss, also das 1-2 war von diesem Finn, glaube ich, da an den Innenpfosten quasi mit dem Halbzeitpfiff, wo Schauner halt beim besten Willen nicht hinkommt. Das 2-2 war dieses Dödeltor, wo Nöte nicht richtig hingeht, dann der Frankfurter zum Flanken kommt, Schauner halb faustet, halb klatscht, Zia ist das Ding an die Brust kriegt und ich glaube, er hätte den sogar noch klären können, wenn Schauner ihm nicht im Weg gelegen hätte. Also das war so ein bisschen das Tragische. Er hätte einfach auf Chaunas Körper keinen Rücksicht nehmen müssen, wäre locker auf seinen Oberschenkel gelatscht und hätte ihn dann geklärt. Wahrscheinlich hätte er ihn dann irgendwie sich selbst ins Gesicht geschossen und es wäre noch schlimmer geworden.
Das muss man von hochbezahlten Profis aber erwarten dürfen.
aber wenn Schauner wieder im Eimer ist, ja auch nicht schön.
Ja, jetzt gerade, wo Himmelmann sich jetzt schon wieder verletzt hat, gute Besserung an der Stelle.
Was hat er?
Der hat irgendwie sich gestern den Finger geprellt und das stellte sich jetzt als Kapselriss raus. Also ich glaube, es ist nichts Dramatisches, das geht ganz schnell im Finger auch wieder, aber für Torhüter natürlich erstmal blöd.
Was direkt passiert, nachdem er das Foto mit dem Übersteiger gepostet hat, ne?
Das war...
Das ist das Fanzine des Raums.
Das war Herwagen.
Ah, okay, dann ist es ja doch sicher.
Also
okay,
wir haben viele Torhüter mit Haar.
Ja, also...
Du musst die Torhüter mit Haar schon noch auseinander Und Schauner
ist. Ich finde trotzdem, dass ihr eine Presseerklärung rausgeben solltet und euch davon distanziert, dass ihr irgendeine Verbindung zu dieser Verletzung hast, weil Philipp Heerwagen den Übersteiger nicht liest.
Du erwähnst das doch jetzt nur, weil auf dem Cover
doch,
das
Museum Philipp Heerwagen drauf ist. Liest ihn und Himmelmann liest ihn nicht, verdammte Axt.
Richtig. Ja.
Doch, die lesen ihn alle, da muss ja.
Heerwagen, belesen, Himmelmann, steigerungsfähig.
Richtig? Lesen, ja. Wir sind ein Podcast, nur nochmal für die Lesen.
Wir reden über, ja, komm.
Christoph will nur auf das tolle Cover hinaus mit seinem Museum.
Ja, ist voll geil. Also ich lege das mir wirklich, also eigentlich jeden Morgen neben's Bett, um mich zum Aufstehen zu motivieren.
Das Nagelmuseum.
Das zieht mich rein in den Tag.
Nee, ja, wir wollen jetzt zum Glück nicht. Keine Bilder in unserem Kopf.
Der Comic ist aber auch ganz toll.
Ja. Der ist übrigens kopiert. Den gab's schon mal, nur mit anderem Text. Jetzt habe ich Guido reingerissen.
Das Tischtuch dürfte jetzt zerschnitten sein.
Ja. Aber Guido muss sich auch jetzt in jeder Sendung reinreißen, weil er hat die letzte mit dem Milan Tor Raw endlich mal gehört, wurde da ja schön von Sven gedisst. Von daher gehe ich ganz stark davon aus, dass er jetzt aufhören wird.
Genau. Und, also jetzt wird schön einmal Schröter geschreddert in jeder Sendung.
Genau, das machen wir. Finde ich gut, sollten wir als eigene Rubrik einführen. Und
irgendwann macht er einen Comic über uns.
Gut. Ja, und das 3-3, der dritte Tor war dieser Sonntagsschuss da mit der Brust angenommen aus 20 Metern, auch noch neben den Pfosten gesetzt. Ich habe so gespuckt zu Hause, es war so unfair. Egal. Dann kam Union. Jetzt aber Wilko.
Ja, Union, das war ein Fest. Mal sagen. Also ich lasse mich da auch gar nicht von irgendwelchen Taktik-Heinis und Rumnörglern und so davon abbringen. Das war für mich ein persönliches Fest. Ja, Schlüsselszene, ganz klar. Elfmeter und Rot, berechtigt. Und zwar auch auf meine Zurufe hin, möchte ich sagen.
Du warst das.
Ja, ich habe ganz laut gebrüllt, das war Rot. Und dann hat es exakt 2 Sekunden gedauert und dann hat er Rot gezogen. Alle in meinem Blog waren angemessen begeistert.
Von dir, nicht von der roten Karte, sondern nur von dir. Von mir
natürlich. Ich habe dann auch noch mehrmals klar gemacht, dass das auf meine Initiative hin so läuft.
Alle in deinem Blog, du hattest einen Blog für dich alleine, oder?
Ja, wenn ich, ja, meistens, ja. Im Laufe des Spiels habe ich auf jeden Fall immer mehr Platz um mich rum. Ich weiß nicht warum. Ich denke mal, das liegt an meinen dezidierten Analysen während des Spiels, die dann Leute abschrecken auch. Bildung schreckt ja auch ab auf Stehplätzen. trotzdem, im Großen und Ganzen war es ein Spiel 13. gegen 14. der weltbesten zweiten Liga. Schon streckenweise ganz hartes Brot. Union Berlin hat streckenweise, haben die mit einer Dreierkette gespielt? Habt ihr das?
Das darf ich kurz vielleicht einwerfen. Ich wurde kurz vor dem Spiel kontaktiert von Wolf und durfte dann das AFM-Radio mit ihm bestreiten. Und Wolf hat zu den Spielen immer so ein Backblech. Und auf diesem Backblech werden mit Magneten so Adressetiketten auf kleine Metallplättchen geklebt. Und diese Metallplättchen schiebt man sich dann immer so zurecht, dass man in Spielrichtung die gegnerische Mannschaft hat, weil mit unseren Spielern, das kriegen wir einigermaßen hin, die Namen, aber die Gegner ist schwierig. Und wenn du dann jedes Mal überlegst, oh, dieser linke Verteidiger, wie hieß der nochmal? Die Nummer kann ich auch nicht sehen.
Guck mal aufs Backblech.
Dann guck mal aufs Backblech. Das ist eine super Taktik, läuft. Aber dafür musst du natürlich eine ungefähre Ahnung haben, wie die Taktik aussieht. Und in der Regel legst du halt so ein 4-4-2 dahin und dann schiebst du das irgendwie zurecht. Ja. Und wir haben in der ersten Viertelstunde diese Anordnung ständig verändert.
Ja.
A, weil wir mit Union nicht so richtig vertraut waren und B, weil die ständig vom 3-5-2 auf 5-3-2 und 4-4-2 gewechselt haben.
Das war
furchtbar verwirrend.
Doch nicht verrückt geworden.
Aber die sind doch mit einem Mann weniger die 75 Minuten lang.
Das machte es dann nicht leichter.
Ja.
Außer, dass wir ein Plättchen wegpacken konnten.
Habe ich nämlich auch gedacht und da musste ich tatsächlich die ganze Zeit an Sebastian denken, als ich gesehen habe, okay, da steht eine Dreierkette. Was ist denn da jetzt der Plan? Libero? Konnte ich keinen ausmachen, so wie ich das noch gelernt habe. Ist das dann wieder so ein Flügelläufer-Ding? Wird da munter dann? Ist das eigentlich eine Fünferkette, die aber in Offensivbewegungen zur Dreierkette aufgelöst wird oder umgekehrt? Oder was ist da los? Und dann in der Mitte des Spiels standen die mit 2 Viererketten da. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, das wird heute nichts mehr. Da wird im Mittelfeld schon Beton angerührt und da so ein bisschen gekruschelt im Mittelfeld und dann ist vorbei. Aber irgendwie haben die sich dann von Schadkowski dann beeindrucken lassen. Ja, ne? Ja, genau. Und ich wollte schon sagen, seitdem Schadkowski eine neue Frise hat, spielt er viel besser. Das hängt korreliert unmittelbar. Der hat nicht mehr die Götze-Gedächtnisfrisur, sondern er hat jetzt mehr so eine Art Mob.
die in den 90ern mal hatte ich auch. Mob. Naja, nicht mehr so. Der hat zwar noch den gleichen Schnitt, aber er stylt nicht mehr. Ist dir das nicht aufgefallen?
Frisur im Podcast.
Erste Maßnahme von Mac Litton. So,
Haargel einsammeln.
Naja, du kannst es auch so umdrehen. Keine Siegprämien in den letzten Monaten. Wo soll das Haargel herkommen?
Ja, das glaube ich jetzt nicht. Aber da du, es ist seit Braunschweig ist das so, dass die Frisur eine andere ist und seitdem geht die Leistungskurve nach oben.
Und das ist eine Tendenz, die du eventuell auch im gesamten Team siehst? Wie so die Haarspitzen hast, bist du da so ein bisschen dran? Vielleicht ist bei ihm einfach die Veränderung am extremsten sichtbar.
Ja, weil er halt auch, ich habe mich früher halt immer an seiner Frise orientiert. So Nummer wusste ich nicht.
Du hast dich an seiner Frise orientiert?
Ja, wo er gerade ist.
Ach so, ich dachte,
wir machen es an Style, ich kann das nachvollziehen.
So wie früher bei Schulle, ne? Man sucht immer den blonden Leuchtturm und dann weiß man so ungefähr, wie sich das so aufgruppiert. Und das fällt mir halt schwerer jetzt. Und das deswegen ist mir das auch nur aufgefallen. Und weil ich natürlich hier der Zuständige bin für Mode, Fashion, Beauty im Allgemeinen.
Das heißt, du wünschst dir eigentlich Leistungseinbußen, damit du endlich wieder weißt, wo ungefähr auf dem Spiel wer ist.
Nee, ich bin bereit, auch da Kompromisse zu machen.
Das ist für einen Fashion-Experten aber jetzt schon auch ein bisschen arg viel Kompromiss. So. Also
was nicht passieren darf, ist, dass sich alle jetzt blond färben, weil dann bin ich ganz raus. Dann finde ich gar keinen wieder auf dem Platz.
Du hast ja da so ein bisschen die Gnade der späten Geburt, ne? Oder hast du Ottens und Trusen noch zusammenspielen sehen?
Nee.
Weil das so aus der Ferne, zweimal 1,90, zweimal knalleblond.
Ja, einer da vorne, einer hinten, das ging.
Da wäre ich durch, da wüsste ich gar nicht.
Noch in der Regel alles gepoolt.
Dann wüsste ich gar nicht, auf welches Tor wir gerade spielen.
Damals war das noch nicht so mit der Taktik. Also
nee, da war das noch übersichtlicher.
Das ganze Leben war kollektiver, da war das nicht so schlimm, wenn man genau gleich aussah. Legenden sind sie trotzdem beide, ist doch schön.
Ja.
So, wo war ich? Genau, hartes Brot.
Nur das mit der Faust.
Das dritte Tor.
Stopp, ich muss ganz kurz noch einhaken. Ich muss noch was zur Nöte sagen, weil er hat ja das zweite Tor schon gemacht, hinter dem, das zweite Elfmeter-Tor und wie Sebastian sagte, unten links dann.
Ja.
Das Wichtigste dabei ist, meine Frau hält von Christopher Nöte fußballerisch gar nichts, was irgendwann zu Hause zu Diskussionen führte, weil ich vertrete die Regel, Spieler der eigenen Mannschaft sind erstmal per se heilig, gehören immer verteidigt. Und mein Sohn, ne, ist halt mein Sohn und deswegen ist er da ganz auf meiner Linie, hat auch Nöte immer verteidigt. Und irgendwann haben wir beide durchgesetzt, dass immer wenn Nöte ein Tor schießt, kriegt mein Sohn einen Euro. Das ist für einen Sechsjährigen viel Geld. Und dementsprechend, beim Spiel gegen Frankfurt hat er sich schon sehr gefreut, als es einen Elfmeter gab und er gesehen hat, dass Nöte anläuft. Und jetzt in seinem Platz auf der Gegengerade, Block 2, war er definitiv der lauteste Mann im Block, drehte total durch, konnte vor Lachen, wusste er nicht mehr wohin, hat sich also vorher schon fast nass gemacht. Und als der Ball dann drin war, war vorbei. Da ist er so durchgedreht. Ja, freut sich also immer besonders.
Und wird der Euro dann sofort ausgezahlt?
Meine Frau war so frustriert, dass sie ihm sofort den Euro in die Hand getroffen hat. Sie hatte keinen Euro dabei, sie hatte nur 50 Cent und 3,20 Cent Münzen, sodass er also 1,10 Euro sogar bekommen hat. Also da war er echt mal happy. Ja, und jetzt warten wir halt auf ganz viele Elfmeter. Sebastian.
Darf ich fragen, warum sie, also ich verstehe diese Abneigung gegen Nöte, die ja nicht nur deine Frau offenbar lebt, irgendwie nicht, kriege ich bei ganz vielen mit, dass die Nöte irgendwie scheiße finden aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann.
Da war doch damals schon mit diesem Ding, was Ebbers dann gemacht hat, also das Nöte-Solidaritätsschießen aus kurzer Distanz, wo ja nun Ebbe persönlich gesagt hat, nur weil man 3 Meter vom leeren Tor steht, heißt das noch lange nicht, dass man den Ball in selben auch zu versenken hat. Es gäbe viel mehr gute Gründe, die dagegen sprechen, in dieser genauen Situation genau diesen Ball zu machen.
Aber objektiv betrachtet kann man schon sagen, dass Nöte ganz schön viel abkriegt. Wenn alle so scheiße spielen, dann kriegt Nöte trotzdem am meisten ab. So ist das in meinem Freundeskreis und in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall so. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz. Ich finde schon, dass er jetzt ein bisschen auch natürlich oder ganz schön unter den Erwartungen, die man ihn gesteckt hat, zurückliegt. Aber es ist jetzt ja nicht so desaströs, dass man sagen muss, er soll all das abkriegen. Also das finde ich wahnsinnig ungerecht.
Ich finde es auch ungewöhnlich. Also ich finde es auch ungerecht, ich finde es aber auch ungewöhnlich, weil ich glaube, so, dass Stürmer eigentlich weniger anfälliger sind für dieses Mobbing-Ding als besonders Mittelfeldspieler. Also Bruns hat zum Beispiel auch tierisch auf die Fresse gekriegt.
Ja,
weil der Tier super viele Ballkontakte hatte, wo dann natürlich auch mal was schief geht. Und wenn du sowieso schon darauf eingeschossen bist, so dass der ja irgendwie öfter mal Fehler macht und halt überflüssige Sachen. Also er hat sich auch öfter mal was getraut. Und wenn das dann klappt, ist es natürlich geil, aber wird natürlich viel schneller vergessen, als wenn was Ungewöhnliches nicht klappt. Das heißt, ungewöhnlich fällt auf, nicht klappt fällt auf. Also hat Bruns wirklich ordentlich eins auf die Nuss bekommen. Bei Maggie war es zeitweise auch so. Vor allen Dingen, als sich seine Rolle ein bisschen in die Defensive verlagerte. Okay. Zumindest in meinem Teil der Gegengerade hat er dann auch recht viel Kritik bekommen. Also es war seine dritte Periode bei uns, dann, okay, wo die Leute dann halt so den berauschenden Spielmacher aus der Aufstiegssaison gesucht haben, den dann nicht mehr fanden. Und dann war dann aber innerhalb von wenigen Spielen eigentlich alles falsch, was Maggie machte. Hat sich dann aber auch wieder, nachdem sie so die neue Rolle so ein bisschen erkannt haben, auch wieder ein bisschen eingepegelt. Bei Bruns dagegen war eigentlich erst, als sein Abschied bekannt gegeben wurde, schlug das sowas von rapide um, dass die Leute echt irgendwie, glaube ich, fast jedes Gemecker irgendwie selber durch inniges Brunsrufen dann irgendwie wieder gut machen.
Ja,
das fand Bruns ich dann irgendwie auch wieder schön, dass er das immerhin hatte.
Bei Bruns sind wir uns doch alle einig, da hatte doch jeder hier so eine Hassliebe zeitweise, oder? Entweder fand man ihn total geil oder total was.
Ich hatte immer Angst.
Aber ich fand es immer gut, dass es immer echt?
Ja.
Nee, das hatte ich nie.
Doch, ich dachte immer, oh, jetzt musterte, bin ich immer gefragt. Aber nur, wenn er eingewechselt wurde, wenn er von vornherein. Ich bin da auch eher leidenschaftslos. Ich hab auch keine Meinung zu Nöte, muss ich sagen.
Aber als Frisurenbeauftragter musst du doch zu Bruns auch eine positive Grundeinstellung gehabt haben.
Das ist in der Tat Lord Helmchen.
Ja, das stimmt. Deswegen ist mir wahrscheinlich auch
zu wenig Avantgarde wahrscheinlich.
Dieses ganze Spielerische dann irgendwann auch nicht mehr aufgefallen.
Wir können auch auf jeden Fall gute Besserung an Florian Bruns richten, weil der hat nämlich ein Schleudertrauma erlitten. Man bangt jetzt um seinen Einsatz am Samstag beim Bolzen. Und um das noch zu toppen, Finn Bartels hat Oberschenkelprobleme und bankt auch. Also ich weiß nicht,
was irgendeiner von den beiden Herren fit? Oder spielen die dann zu zweit?
Fengralle natürlich, der mit seinem Rollstuhl.
Boller und Ralle reißen da Dinge zu zweit gegen die komplette aktuelle Mannschaft.
Ach, war Finn Bartels auch im Gespräch, dass er beim Spiel dabei ist?
Ich meine ja.
Der hatte noch kurzfristig zugesagt, Kruse auch, und der war dann aber wieder weg wegen Nationalmannschaft.
Das ist übrigens ein ganz super Beispiel für falsche Prioritäten. Ja. Sag mal, lernt der nichts mehr? Das ist ja, doch unfassbar. Also
ich würde auch jederzeit irgendwie einen bierseligen Kick mit Party oder umgekehrt, bierselige Party mit Kick davor. Denn irgendwie hier Nationalmannschaft, das ist doch nichts.
Das ist doch nichts, da kommt doch eh nicht rein.
Ja, gut.
Na, das ist ja wieder nur eine Gelegenheit, irgendwie dann die falschen Frauen auf das Mannschaftshotel einzuladen und dann geht das wieder los.
Woher weißt du, dass es die falsche Frau war?
Naja, zumindest sagen wir mal das falsche Vorgehen. Es scheint ja nicht so diskret gewesen zu sein, dass Jogi Löw davon nichts mitbekommen hat.
Was? Ich habe davon auch nichts mitbekommen. Was
ist da los? Ich weiß ja auch nichts Genaues.
Gala-Leser wissen mehr.
Das stand doch in der InTouch, Wilko. Ich verstehe das jetzt nicht ganz.
Ja, aber also
Gala liest Wilko
immer. InTouch ist dieses Fußballmagazin, oder?
Ja.
Also ich habe es aus dem Übersteiger erfahren.
Was war das? Nee, ich ignoriere einfach alles, was mit Nationalmannschaft zu tun hat.
Ja, also Max Kruse ist nicht bei der WM gewesen. Wir haben trotzdem gewonnen. Wir? Ach, mehr musst du nicht wissen.
Der Kruse,
er hat wir gesagt.
Ja, das.
Also
Schlan, hat er Knickknack.
Die Mannschaft, wollte ich sagen. Knickknack im
Knickknack.
Das ist eine super Überschrift, muss ich auch schreiben. Knickknack im Mannschaftshotel. Gut.
Ja, stimmt, das ist echt.
Aber das ist doch.
Das ist doch gar nicht belegt, dass er Knickknack gemacht hat. Ja, er hatte nur Besuch.
Vielleicht wollten die nur reden.
Ja, aber das ist doch auch für die seelische Gesundheit irgendwie auch eine wichtige Sache, dass das läuft ab und zu, oder?
Oder du weißt ja gar nicht, ob es gelaufen ist.
Ich finde das so gut, von wie vielen Themen du tierische Ahnung hast. Das finde ich, also das ist eine Ressource, die wir echt mehr nutzen müssen.
Ich möchte im Übrigen Wilko nochmal loben. Ich fand nämlich die Formulierung über die Taktik vorhin echt super. Also gerade für dich war das
schon top nach vorne. Also so. Ich weiß. Wie war es denn nun wirklich? Also gibt es da einen Namen für diese
Taktik? Ich habe ehrlich gesagt Union nur in der Vorwärtsbewegung ein bisschen wahrgenommen und mich sehr auf unsere Jungs konzentriert, aber wenn Mike da zustimmt, der hat es von oben gesehen.
Ja, ich stehe ja da Block D und da war das halt sehr gut zu sehen in der zweiten Hälfte. Ich weiß jetzt gar nicht, wann halt als unser Tor in der Süd war.
Ich fand vor allem die Offensivbewegung von Union bis zu der roten Karte unfassbar unsortiert. Also das sah bei mir zumindest so auf. Die hatten mal Fernschüsse, die hatten ja auch diese eine Szene, wo der, keine Ahnung, wie der hieß, Stürmer da an dem Ball vorbei tritt und dann nichts passiert am kurzen Pfosten.
Damir Kreilach.
Danke. Aber es sah irgendwie alles sehr wuselig durcheinander aus, ja. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass das Konzept war, also so wie bei uns, wo sich irgendwie die drei Mittelfeldleute irgendwie hin und her bewegt haben und versucht haben, so ein bisschen Verwirrung zu stiften, sondern die standen halt irgendwo und haben dann mal geschossen. Das sah sehr seltsam aus, fand ich.
Das meinte ich mit, das war immer noch 13. gegen 14. Ne?
Also das war sogar 14. gegen 15.
Ja, gut.
Oh ja.
Dann wegen Freitagsspiel oder was? Oder war ich
einfach, nee, war so. Du warst einfach nur schlecht informiert.
Ja, gut, das soll mal vorkommen.
Alles, was mit Tabelle zusammenhängt, ignorierst du.
Ja. Nee, jetzt habe ich gerade nochmal drauf geguckt, um auch zu sehen, wenn wir jetzt über Ausblick reden und so, auf welchem Platz wir sind, wie viele Punkte wir haben. Ich habe das ja immer nur so ungefähr, habe ich da eine Ahnung. Ich
gegen wen spielen wir denn als nächstes, weißt du das?
Montag, ne? Ja, Montagsspiel gegen...
Wieso, als nächstes spielen wir doch hier gegen Bolztruppe.
Gegen Bolzen, ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie das wird, wenn die Mannschaft einläuft, ob sie so richtig ausgepfiffen wird. Fände ich cool. Mal so richtig geht. Mit Scheiße beschmeißen. Ziegenköpfe, alles, das ganze Programm.
Ich bin
Programm.
Gar nicht da, ich weiß nicht, mir ist das wurscht.
Ja, ich habe heute in der Pressemitteilung stand irgendwas mit, wir erwarten bis zu 15.000. Das fand ich dann schon eher wieder erbärmlich, aber ja.
Ja, vor allen Dingen 14.000 waren doch eigentlich schon verkauft. Also hätte ich jetzt mal gedacht, dass man relativ kurz davor, vor allen Dingen, weil die jetzt wirklich nochmal Sachen machen, die man vielleicht auch etwas früher hätte machen können, also noch viel stärker darauf hinweisen, wer eigentlich noch alles da ist. Das finde ich ja eine der schönen Sachen an diesem Spiel. Und so hätte ich das auch immer gesehen. Also ich meine, ich finde Boller super, aber er ist natürlich jetzt nicht so in dem Verhältnis überragend, dass er allein ein Abschiedsspiel verdient hat. Ein Morena, ein Gunisch und so weiter, aber nicht. Insofern sehe ich das eigentlich immer als Abschiedsspiel für eine ganze Generation an Spielern, die halt von der Regionalliga bis in die erste Liga aufgestiegen sind. Und die Karte hätte man vielleicht noch ein bisschen stärker spielen können. Und das wird diese Woche aber gemacht, habe ich den Eindruck. Also es geht sehr viel mehr über die sozialen Medien, wer noch alles dabei ist. Die Spieler werden vorgestellt, finde ich auch sehr gut. Und da freut man sich halt natürlich schon, weil da irre viele Namen dabei sind, die man sehr, sehr lieb gewonnen hat. Und deswegen hätte ich gedacht, naja, also wenn man jetzt nochmal so ordentlich Gas gibt, dann müssen doch eigentlich noch mehr als 1.000 Karten zu verkaufen sein.
Ich habe diese 14.000 Zahl habe ich halt auch nicht gelesen. Ich habe immer darauf gewartet, dass da mal eine Zahl
Sonntag
kommt.
Sonntag oder doch. Montag oder irgendwo
was. Ich habe die auch gelesen. Ja.
Gut, vielleicht werden es dann auch über 20, wäre ja schön.
Fände ich auch gut, weil ich glaube, die Nord ist im Augenblick jedenfalls noch gar nicht auf oder so. Wäre natürlich schön, wenn die dann kurzfristig nochmal geöffnet werden müsste, falls das überhaupt möglich ist.
Aber der Gästeblock, damit die Mannschaft auch so ein paar Fans hat zumindest.
Stimmt, besonders dir. Der Gästeblock wäre ja eigentlich auch ganz interessant. Das sind dann also nur Leute, die jetzt in den letzten 12 Monaten zum FC St. Pauli gestoßen sind.
Und nie bei der U23 waren, ja.
Die halben Ultras.
Das wären dann wirklich mal Modefans.
Entschuldigung.
Nein, die Modefans wären das gerade nicht in den letzten 12 Monaten dazugestoßen. Da muss ich mir mal selber aber direkt reingrätschen.
Okay.
Aber die eigentlich
war ja nur keine Zeit, Frage. Wo man als aus Modegründen Fan wird.
Mike, hast du denn jetzt schon eine Ziege geköpft? Also.
Nein, die fault ja was. Nein. Egal, kommen wir zurück zum Unionsspiel. Die Ziege
ist doch sicherlich auch sowieso immer so, wegen Voodoo und was ihr so macht, ne?
Mhm, ja, genau. Ja. Union, 2-0, Schatkowski. Ich habe versucht, das Tor zu beschreiben. Ich war gerade auf Sendung, glaube ich, da und das war unmöglich.
Ja, das war ja so ein Gegner-Demoralisierungstor, wie du dir das eigentlich von so wie ich gewünscht hast.
Ne? Beschreib du es doch einfach nochmal.
Man kann auch 8-mal jemanden anschießen und dann geht der Ball trotzdem rein.
Also die Kollegen vom Textilvergehen-Podcast von Union, Sebastian hat das schöne Wort Kacktor des Jahrhunderts gewählt. Ich denke, das trifft es ganz gut.
Ja, also durchgewühlt halt, ne?
Ja, Sebastian.
Das war einfach mal konsequent. Also ich habe es relativ gut gesehen, weil wir Block standen so Höhe, ja. Block E, Höhe Pfosten eigentlich schon fast. Und ich habe mich eher voll geärgert.
Block E stehen nur Pfosten.
Ja, Entschuldigung. Danke, Wilkobnis. Ich dich auch. Damit es mal alle wissen. Ich habe mich erst unfassbar geärgert, weil Alushi da irgendwie eigentlich nur noch so an die Ecke vom 5-Meter-Raum spielen muss, wo ich glaube Verhug stand. Und er kriegt es nicht hin, den Ball irgendwie nach hinten zu spielen, spielt ihn parallel zur Grundlinie. Und dann muss Verhug nach vorne, macht er irgendwie diesen lustigen No-Look-Überkopf passend an den zweiten Pfosten. Und Schatkowski köpft gegen den gefühlt 2 Köpfe größeren Berliner.
Er köpft einfach wild drauf los.
Genau, trifft den irgendwie so am Bauch oder was, der Ball prallt zurück. Schatkowski schon so leicht im Zurückfallen, schießt den mit links, glaube ich, Richtung Tor, trifft denselben Berliner, Quering war das, oder? Ihr habt da, du hast noch mit Giro drüber gesprochen.
Na, habe ich aber wieder verdrängt.
Du hörst nicht zu, wenn dein...
War das nicht egal. Schönheim? Ich weiß nicht.
Egal, also, schießt den irgendwie an, der so im Fallen wehrt ihn ab und Schadkowski ein drittes Mal. Da war ich eigentlich schon so in dieser Abwinkbewegung so, ja, der schießt den nochmal an und dann ist irgendwie vorbei, so Dinger gehen bei uns nie rein. Und man sieht ihn dann so hinter dem Pfosten durchkullern, denkt nur so, geil. Genauso Dinger musst du zwischendurch machen. Der wollte es einfach mehr als der andere, glaube ich. Das scheißt auf Fußball. Ich will jetzt das Tor.
Das stimmt. Normal fangen wir solche Dinge.
Ja. Ja.
Habt ihr mitbekommen während des Spiels, dass die Unioner Ultras den Block verlassen haben?
Nee.
Nö.
Ich auch nicht. Also ich hab's nur, bei den Unionern war es natürlich großes Thema. Ich habe das in dem nach dem Spielgespräch mit Gero ausführlich diskutiert. Da kann ich gerne nochmal drauf verweisen. Also es gab wohl einen Angriff auf die Unioner Stadionverbot leer, die sich in einer Kneipe aufhielten. Und als das dann publik wurde und die auch noch von der Polizei ein Hamburg-Aufenthaltsverbot bekamen, haben die Unioner Ultras im Stadion dann beschlossen, dass man aus Solidarität zu denen den Block verlässt. Und dementsprechend war, das haben sie zur Halbzeit gemacht, dementsprechend waren die dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr da. Und deswegen war der sonst sehr lautstarke Support der Unioner in der zweiten Halbzeit verhältnismäßig leise, was aber... glaube ich, kaum aufgefallen ist, weil das Millerntor an dem Wochenende wirklich sehr laut war. Aus meiner Sicht zumindest.
Ich habe irgendwann gemerkt, dass sie leiser sind und dachte so, okay, ich kann es verstehen, ich hätte jetzt wahrscheinlich auch weniger Bock als vorher. Aber
tja. Gut. 3-0, Verhoek. Kaum ja. Ding.
Zudem, da zu Verhoek kristallisiert sich in meiner Bezugsgruppe so ein bisschen raus, dass die Leute den so ein bisschen betrachten wie Arjen Robben bei uns. Der fällt zu viel, schindet zu viel und so. Seht ihr das auch so?
Nein.
Eigentlich nicht. Boah, dann bin ich ja beruhigt. Dann sind einfach nur die Leute also, ein bisschen doof.
Der signifikante Unterschied ist ja schon mal, dass Arjen Robben dauernd einen Elfer gekriegt.
Ja, der macht das, der, deswegen ist er ja auch bei Bayern und nicht bei St. Pauli.
Also ich finde schon, dass John Verhoek sich nicht sympathisch macht momentan.
Ja, das Problem ist aber wirklich... so wie er die Bälle kriegt und der hat wirklich die undankbarste, also ich sehe das immer so, der kriegt so einen totalen Schrottball, muss den irgendwie behaupten, schafft es nicht und seine einzige Option ist halt oft, sich fallen zu lassen und er ist nun mal auch kein Lewandowski-Mandzukic, der dann halt so mit so einer Monster-Abschirmbewegung das klar macht oder so. Ich finde das wahnsinnig ungerecht, dass er halt so mit dem Schrott zu spielen jetzt zum Teil kriegt, da das Beste noch draus zu machen und manchmal ist er halt das fallen lassen und das hoffen, dass er, dass wir im Ball jetzt bleiben im Freistoß die einzige Option, ja.
Spricht er jetzt auch eigene Erfahrungen so aus den Spielen der Grand Hotel Van Cleef Allstars?
Oh, du spielst ja doch. Jetzt hör mal auf hier.
Auch gerne mal den Neuner, oder?
Du hast doch jetzt hier nicht so unter die Gürtellinie kommen jetzt auf einmal.
Die letzten zwei Spiele, die ich von euch gesehen habe, hättet ihr fast gewonnen. Also der Abstand wird immer kleiner.
Ja, jetzt hier, wie ist er denn drauf?
Der ist immer so.
Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde nicht, dass er zu viel fällt. Er sieht im Moment natürlich ein bisschen blöd aus,
aber... Ja, Arsch vom Dienst so ein bisschen, ne?
Das habe ich nicht gesagt.
Ich finde im Übrigen auch, und da mache ich mich, glaube ich, auch unbeliebt, weil Minderheitenposition, es schadet auch gar nicht, wenn man so ein klein bisschen Arschloch in der Mannschaft hat, der dann im Zweifelsfall mal den, naja, sagen wir mal, Zupfer am Trikot dankbar annimmt und sich mal fallen lässt oder mal hinfällt, wo es dann vielleicht nicht so ganz gerechtfertigt ist.
Funktioniert aber irgendwann auch nicht mehr, wenn man an Marcel Rath damals denkt zum Beispiel, der wäre das ja auch.
Ja, aber der konnte gewesen, ja auch nichts anderes.
Wurde dann aber nicht mehr ernst genommen.
Und wenn du das Image weg hast, dann kriegst du auch manchmal vielleicht nicht mehr den richtigen Elfmeter.
Ja, es muss so die Mitte sein, nicht so wie Fortuna vor 3 Jahren oder
ja,
wann.
Ja, ja, das wollte ich nicht auch gerade sagen.
Sind die
nicht
da aber so, so.
Oh Gott, Rösler jetzt, oder?
Ja, genau.
Alle, die den ganzen.
Das. Aber ich erinnere mich an zu viele Spiele, wo wir in welcher Konfiguration auch immer, ob nur hier oder online oder sonst wie im Stadion. Also, boah, wie kann man nur so naiv sein und sich da so den Schneid abkaufen lassen? So ein bisschen scheiße sein gegen den Gegner finde ich völlig in Ordnung.
Aber mal eine andere Frage. Habt ihr eine Erklärung, warum Verhoek am Anfang bei Mecklenburg bevorzugt wurde? Zu Budimir? Weil sie sind ja schon ähnliche Position, ähnliches Spielertyp. Und Budimir hat meiner Anschein nach schon auch so eine Art Qualität, so.
Ich hätte vielleicht gedacht, dass wenn du die Option als wirklich gleichwertig siehst, in dem Moment und neu anfängst und deswegen auch Zeichen setzen musst, ist es vielleicht nicht das allerschlechteste Zeichen. Wie gesagt, wenn du von sportlicher Gleichwertigkeit in deinen Augen ausgehst, wenn du dann einfach mal den teuren Einkauf auf die Bank setzt, weil dann alle sehen, der Mann urteilt sportlich unabhängig.
Das ist sehr meta. Das ist
eine Theorie, die muss ich erstmal sagen lassen.
Also ich ist zumindest mal eine, kann ja auch andere geben, keine Ahnung, ob das stimmt, aber also ich habe mich halt bloß bis jetzt so ganz gefragt, ob er das denn nur so wirklich so ganz ob es das wert war, aber kommt ja dann bestimmt noch. Und von daher kann ich das schon verstehen, dass man den auch mal einen kleinen Moment warten lässt, bisschen so, nicht? Die Leidenschaft heranzüchtet, dass ich zeig's ihnen jetzt allen nochmal so ein bisschen. Also auch ist ja klar, es ist, stachelt das einen ja auch an, wenn man jetzt mal nicht genommen wird und zack.
Also ich finde auch, Budimir hat eine unfassbare Qualität, und zwar insbesondere dann, der wird, das was du eben sagtest bei John Verhoek, dass der nur Kack-Einspiele bekommt. Das ist bei Budimir die ganz, ganz große Qualität, den kannst du den Ball in welcher Höhe auch immer zuspielen. Der ist in der Lage, auch mit zwei Mann um sich rum den Ball anzunehmen, runterzubringen und am Fuß zu behalten und kann ihn dann zumindest auch irgendwie ablegen. Ja, und das ist eine unfassbare Qualität.
Mich erinnert er an Mandzukic auch so ein bisschen, so wie er die Bälle abschirmen kann. Ja. Es ist natürlich auch viel flacher im Niveau natürlich, aber aber es ist schon echt genau das, was du sagst, so mit Kack anspielen, trotzdem noch ein bisschen verwerten können. Und naja, was ich halt mich frage ist, das mag sein, deine Theorie mag so ganz stimmen, aber so ein Budimir kommt hier mit so großen Vorschusslorbeeren her, und wir hätten ja so gerade so gegen Braunschweig oder so auch so einen satten Torjäger auch gebrauchen können da vorne drin, und Verhoek hat, naja, vorsichtig formuliert, unglücklich ausgesehen. Und aber jetzt ist ja alles in Wohlgefallen aufgelöst. Jetzt spielt Budimir ja, und jetzt gucken wir mal.
Also ich habe mich sehr gefreut, dass er gegen Union in einer Anfangsformation stand, was nichts gegen Verhoek sein soll. Also wer da neben Budimir stürmt, ist mir dann relativ wurscht. Ob das kann dann auch gerne Nöte sein, allein um meinem Sohn nochmal finanzielle Freuden zu bereiten.
Der
wird reich, ja.
Eben, der will auch irgendwann Rente haben, der Mann. Der Junge.
Gut, haben wir noch was zur Union? Ah, nee. Oss.
Ah, doch, genau.
Curio Oss. Können wir vielleicht ganz kurz aktuell das Beispiel von heute noch bringen? Das ist jetzt nämlich von Kiezhelden ein Projekt gibt, was die Beerdigung von Oss finanzieren soll. Geht da um 8.000 Euro, die da benötigt werden. Text könnt ihr euch auf der St. Pauli Homepage anschauen und bei Kiezhelden. Und es gibt da auch den sehr schönen Satz, ein komplettes Auftreten im schwarzen Anzug wäre sicherlich nicht das, was Oss sich gewünscht hätte. Ich weiß nicht, wollen wir noch über die verbalen Ausfälle auf der Vereins-Facebook-Seite reden?
Ich habe die in dem Fall zum Glück wirklich nicht gelesen, sondern nur gelesen, dass Leute sich darüber aufgeregt hatten, dass Leute sich nicht mal da das klemmen können, einmal irgendwie. Nein, dass sie nicht einmal schweigen können, respektvoll.
Ja.
Wenn es ist das und halt vielleicht ohne zu tippen.
Meinetwegen auch respektlos schweigen, es ist mir komplett egal, aber ach.
Ja, ich habe es halt wirklich nicht gelesen. Also es ist natürlich dann auch schwer, weil du müsstest dann ja irgendwie wiederholen, um zu wissen, worum es geht.
Ja, also wie Sebastian schon sagte, es geht einfach darum, wenn da jemand gestorben ist und ich finde ihn vielleicht auch doof, aus welchen Gründen auch immer, weil der hat meine Wand beschmiert und das hat mich Geld gekostet. So, das war eins der Argumente, was da kam. Wenn ich das dann so scheiße finde, dann halte ich zumindest meine Fresse und muss nicht auch noch da kübelweise Dreck über den Menschen ausschütten, der ja offensichtlich auf der anderen Seite sehr vielen Leuten sehr viel bedeutet hat. Und was ja auch dann einige geschrieben haben, schon irgendwie zum Stadtbild von Hamburg gehört.
Ich kenne Hamburg ja nicht
lange.
Ja. Nö, ich auch nicht.
Ja, also da gab es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Choreo. Nicht nur in der Süd, sondern eigentlich auf allen Tribünen gab es irgendwie transparente, bunte Smileys. Sah schön aus. Hätte er sich bestimmt gefreut. Haken wir den Fußballpart damit ab. Ich gucke nochmal Fragen in die Runde. Sehr gut.
Böse Zungen würden sagen, dass der Fußballpart grundsätzlich vor Beginn der Sendung abgehakt ist.
Weil wir hier nur über Frisuren reden, ja.
Wir arbeiten doch immer regelmäßig am fußballfreien Fußball-Podcast.
Damit wären wir dann bei der zweiten Halbzeit und dem Thema der Tag wird kommen. Nochmal vielen Dank, Markus, dass du dir die Zeit nimmst, dass du hier bist.
Dafür nicht.
Ich habe vorhin nochmal geguckt, 650.000 Klicks hat das Video auf YouTube inzwischen. Wir haben wahrscheinlich ungefähr 1.000 Hörer. Die Wahrscheinlichkeit, dass jeder weiß, worüber wir jetzt gleich reden, ist also relativ hoch. Vielleicht trotzdem nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es ist also ein Video, was als Lied auf deiner CD erschienen ist und wo du jetzt eben einen 7-minütigen Film draus gemacht hast, wo es eben darum geht, jemandem, ich sage jetzt mal, Mut zuzusprechen oder zumindest die Möglichkeit zu geben, sich als homosexueller Fußballer zu outen oder zumindest die Gesellschaft dafür irgendwie ein Stück weit auf den Weg zu bringen.
Also da muss ich schon fast ein bisschen widersprechen.
Korrigier
also,
das gerne.
Der Song geht in keinster Form als irgendwie so Aufforderung zum Outing, noch nicht mal Mut zu machen, um jungen Spielern irgendwie zu sagen, so outet euch jetzt doch mal, ist doch alles gar nicht so schlimm. Eben in erster Linie zeigt dieser Film und dieser Song halt ein Schicksal eines jungen Menschen, der homosexuell und Fußballprofi ist. Und mit all diesen Begleiterscheinungen, die, wenn man das halt nochmal so zusammenfasst und nochmal von oben betrachtet, eigentlich für mich unfassbar sind. Also ich finde das einen unfassbaren Zustand. Das sehen ganz, ganz viele Leute auch so. Wieso, weshalb, warum ist das so? Und dieses Schicksal, was ich da in diesem Film zeige, ist halt auch, ja, es gibt ja kein Happy End oder so, es ist ja auch hochgradig deprimierend eigentlich. Aber ich habe halt versucht zu zeigen, dass es auch Hoffnung gibt. Und dass in diesem Spannungsfeld zwischen einerseits Hoffnung, andererseits, dass es im Moment noch der Ist-Zustand ist, wie er ist, bewegt sich halt der ganze Film. Und es geht eigentlich nicht so um Aufforderung zum Outing oder irgendwie in diesen Bereichen habe ich nie gedacht, als ich den Song gemacht habe.
Sondern um Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeit machen. Also ich kann ja noch mal ganz kurz die Geschichte des Songs skizzieren, auch wenn du es, ich weiß ja, dass du die Geschichte schon kennst, aber vielleicht ja die Hörer nicht. Also ich gehe seit 25 Jahren zu St. Pauli und nach einem Heimspiel kam ich mit einem befreundeten Sportjournalisten ins Gespräch, der mir von mehreren homosexuellen Fußballprofis zu berichten wusste und welchem Höllenleben die führen. Und das klang über alle Maßen glaubhaft und die Geschichte bei mir ist auch so, dass ich neben meinem Bruder sitze. Mein Bruder ist homosexuell, er geht seit 12 Jahren mit, ist jetzt auch durch und durch St. Pauli-Fan und das ist halt über alle Maßen angenehm, dass wir in einem Stadion sitzen, wo man nie, also ich habe es noch nie gehört, Drecks-Homo, Scheiß-Schwuchtel. Ich stand in der Gegengerade, ich stand in der Nord, ich sitze in der Gegengerade, ich habe es noch nie gehört. Und jetzt ist es so, dass ich dann halt, als ich diese Geschichte von diesem Sportjournalisten oder was er mir berichtet hat, hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Ich habe mehrere Bücher gelesen, die Dokumentation von Aljoscha Pause, Tabubuch gesehen, habe mich mit dem Sportjournalisten nochmal getroffen, habe weiter recherchiert, eigentlich alles, was man im Internet dazu lesen kann. Und dann habe ich diesen Song geschrieben und als der Song dann fertig war, habe ich mich auch noch mit Con Wittmann getroffen, um ihn quasi so als Faktencheck zu fragen, kann man es machen, weil es werden ja auch einige so Behauptungen aufgestellt. Und als der dann gesagt hat, ja, das kann man machen, habe ich den Song rausgehauen. Und dann war mir aber relativ klar, im April kam der Song raus, dass ich irgendwann noch einen Film mache. Und dann kam dieser Film. Und ja, das Echo ist halt schon sehr, sehr aufregend und auch sehr, sehr interessant, dass sehr, sehr, sehr viele Leute halt mir da halt auch beipflichten oder jetzt, ich kriege auch sehr, sehr viel Zuspruch.
Wann hast du denn mit deinem Bruder darüber gesprochen, dass du dieses Lied machst? Bevor du den Text geschrieben hast, oder?
Ja, kurz davor. Also wir hatten schon mal, das war ganz interessant, wir hatten auch schon mal so eine angeregte Debatte über das Thema auch, so dass wo er gesagt hat, es wird nicht passieren, so das geht nicht. Was ist, wenn der Spieler den Verein wechselt? Weil ich habe ihm ja halt auch skizziert, dass bei St. Pauli das wohl offensichtlich kein Problem sein würde. Aber naja, die Gründe kennen wir alle, warum das dann halt wohl doch nicht so ohne weiteres möglich ist. Und lange Rede, kurzer Sinn, also am Ende dieser Debatte habe ich gesagt, ja, du hast recht, aber der Tag wird kommen. Und dann war es irgendwie so klar, dass der Song irgendwie der Tag wird kommen heißt.
Jetzt formell war ich übrigens ein bisschen überrascht, als ich zum ersten Mal gehört habe, also noch vor dem Kurzfilm, hatte ich eigentlich eher an klassischeres Popsongmuster gedacht, also wesentlich stärker zusammengefasst, mit kurzen Refrain und sonst wieder. Ich finde den Song ja formal sehr ungewöhnlich, weil er ja unglaublich viel erzählt. Das ist ja sozusagen wie eine Novelle als Song oder so. Hat sich das so ergeben, weil du gemerkt hast, das Thema ist einfach so komplex, ich möchte das nicht in so kurze Catchphrases zusammenfassen?
Ja, die ursprüngliche Version war tatsächlich noch 2 Minuten länger. Ja.
Wo gibt's die irgendwann auch mal zu hören?
Nee. Ich hab die Blöcke dann rausgelassen, weil ich mir natürlich um dieses Spannungsfeld Pop und gleichzeitig, wie du sagst, Novelle und irgendwas anderes als Pop zu produzieren, gar nicht leicht ist, dieses Spannungsverhältnis auszufüllen. Gerade weil ich ja auch unter dem unmittelbaren Eindruck stehe, das auch irgendwann mal als Film zu machen, dann wird's jede Minute wird teurer. Und vor allen Dingen auch, dass ich auch auf Radio komplett verzichten musste. Der Song wird eigentlich nie irgendwo gespielt. Außer jetzt hier im Stadion. Aber im Radio wird er nicht gespielt. Also nicht wirklich, nicht signifikant. Außer in irgendwelchen Kulturradios. Aber darum geht's ja auch nicht. Ich wollte einfach nur dann das Bild ganz malen und dann war mir das auch alles egal, ob es jetzt, wie das halt zu gutieren ist. Also weil ich hatte wirklich das Gefühl, ich muss jeden einzelnen Satz drin lassen.
Ja. War das für dich denn von vornherein klar, dass du nicht nur das Lied machst, sondern daraus auch einen Film?
Ja, das ist mir sehr schnell klar. Also das Outing kam von Hitzlsperger im Januar ich habe den Song vom September bis noch November geschrieben und im Dezember habe ich mich mit Dietrich Brüggemann, der dann im Februar die Berlinale gewonnen hat, im Dezember habe ich mich mit Brüggemann getroffen, um halt diese Möglichkeiten des Films so zu eruieren. Der war auch sofort Feuer und Flamme. Dann hat er die Berlinale gewonnen, dann war es klar, dass er es nicht mehr machen wird und dann musste ich halt völlig neu umorientieren. Und dann habe ich dann halt mit zwei jungen Regisseuren dann halt im April, als das Album rauskam, den nächsten Anlauf gemacht. Aber es war immer von der ersten Sekunde klar. Dass ich wollte halt auch immer, was ich jetzt aus heutiger Sicht auch viel stärker weiß, ist, also seit der Film raus ist, wird der Song ganz anders wahrgenommen. Also die Leute eruieren den Song ganz woanders, weil durch die Macht der Bilder ist so eine Tür aufgegangen für viele Leute. Also ich habe zum Beispiel auch meinen Nachbar, der Journalist beim Stern ist, der hat gesagt, so jetzt ist alles klar. Jetzt weiß ich, was du willst. Jetzt ist die Geschichte komplett so, weil die Bilder halt ihm, was ihm vorher verwehrt geblieben ist, nur durch den Song, ist ihm jetzt klar.
Hat dein Bruder eigentlich mal Fußball gespielt?
Nee. Okay. Der ist nur Fan.
Was ich auch spannend fand, war, ist, wie der Film dann finanziert werden konnte. Mhm. Hattest du selber damit gerechnet, dass es so schnell ein so positives Echo auf die Crowdfunding-Kampagne gibt, die ihr gemacht habt?
Nee, ich weiß auch noch, dass die Startnext-Leute mich ausgelacht haben mit den 30.000. Ich habe gesagt, das schaffst du im Leben nicht, weil die kennen so eine Wohlfühlprojekte, dass so viel Geld ist nicht im Spiel. Aber ich habe halt gewusst, ich habe halt ein paar Fans und ich werde auch ein paar Sachen machen, die Fans halt gut finden und dann so Küchenkonzerte, was ich alles gemacht habe, damit der Film entstehen kann. Aber ich war natürlich überrascht. So. Und diese Crowdfunding-Geschichte ist halt komplett aufgegangen und ich finde das auch spannend. Ich finde dieses demokratische Moment, was Crowdfunding bietet, also ihr entscheidet, ob diese Sache stattfindet. Wenn ihr sagt, ja, das soll stattfinden, dann findet es statt. Und wenn ihr nicht sagt, dann wird der Film halt nicht gedreht. Das finde ich halt wahnsinnig gut am Crowdfunding.
Könnte man da vielleicht auch so einen Hoffnungsstreifen sehen, dass das also gerade auch politischer Pop über diese Crowdfunding-Schiene wieder eine größere Chance hat?
Absolut. Also ich sehe da totales Entwicklungspotenzial für viele Menschen, die so eine Idee haben von einem Song. Ich spüre auch irgendwie sowas bei ganz, ganz vielen Leuten, das haben ja auch bei Crowdfunding, die ganzen Crowdfunding-Unterstützer auch geschrieben zum Teil so, dass sie das so stolz sind, dass sie sich daran beteiligen dürfen, dass es eine große Sehnsucht an Leuten, bei Leuten gibt, sich an guten Sachen zu beteiligen. Und offensichtlich habe ich also bei der Startnext-Seite den richtigen Ton getroffen und ich habe auch vor allen Dingen auch wohl vermittelt, dass es mir ernst ist. Und wenn jemand eine gute Idee hat, ob das jetzt ein Theaterstück ist oder ob das jetzt ein Film ist oder eine Tournee, die halt was anderes will, als nur so in so einem Pop-Kontext irgendwie unterhalten, dann ist Startnext oder nicht Startnext, das ist Crowdfunding, ich glaube, das ist der Weg der Zukunft. Weil die Leute haben Bock drauf.
Ich habe mal ein paar Zahlen aufgeschrieben. Also ihr habt 35.000 aufgerufen, weil du ja auch gesagt hattest, du hättest das gerne dann auch wirklich mit einer richtigen Filmkamera und entsprechende Qualität. Ihr hattet innerhalb von 5 Tagen 30.000, am Ende 54.000 Euro, was unfassbar viel Geld dann ja auch ist. Und es haben knapp über 1.000 Leute sich daran beteiligt. Mhm. Hast du da auch, also A, hast du schon gesagt, du hast nicht zwingend damit gerechnet, dass es so viel werden. Hast du dann auch eine Übersicht, wo die Leute herkommen, diese 1.000?
Bedingt. Also es sind, also ich habe mit Startnext, also dieser Crowdfunding-Firma aus Dresden halt nochmal gesprochen, die haben mir bestätigt, dass sie ganz, ganz viele Erst-Crowdfunder hatten. Also es müssen wohl dann offensichtlich auch so Fans von mir gewesen sein, die natürlich auch, denen war das jetzt nicht egal, ob der Film entsteht, aber die wollen halt diese verdammte Live-CD haben. So, ne? Also gib mir die scheiß Live-CD und okay, dann entsteht noch so ein Film dabei. Weil es auch so ultra-exklusiv auch war. Also es ist natürlich, man muss sich auch schon ganz schön anstrengen, wenn man Crowdfunding macht, weil man will die Leute ja auch attraktiv bei Stamme halten und vor allem will man sie ja niemals irgendwie abzocken. Also gib mir 25 Euro und dann kriegst du eine Anstecknadel oder so. Also das finde ich extrem unattraktiv. Aber ja, da waren super, also ich schätze mal, ein Drittel waren so Markus Wiebusch-Fans und dann ging das so seinen Weg von Crowdfundern, Leute, die das sowieso immer gerne mal machen. Ja, und dann halt, ich weiß aber, im Grunde genommen weiß ich es auch nicht. 1048 ist für mich auch eine absurd hohe Zahl.
Sind das immer Einzelpersonen oder sind da auch, keine Ahnung, irgendwelche homosexuellen Verbände oder Vereine oder sowas bei?
Eigentlich immer Einzelpersonen, außer dieses Fußballspiel, was ich jetzt hier gespielt habe, da hat sich eine Firma, okay, deren Namen ich jetzt nicht nochmal nennen muss, Aber irgendwie bin nur noch ich am Reden, ne? Jetzt gerade.
Ja, so ist das wollen wir ja auch wissen.
Eben war das so schön so gesellig, jeder sagt was und jetzt und ich. Aber okay, das ist ja der Deal wahrscheinlich.
Okay, ja, nee, denke, soll das ja auch so sein. Es geht ja um das Thema. Genau. Vielleicht nochmal ein bisschen weg von dem Projekt, können wir gleich noch mehr drüber sprechen. Du hast gesagt, du bist seit 25 Jahren Fan. Du hast sogar bis zur A-Jugend selber gespielt. Mhm. Bei St. Pauli?
Im Verein von Dirk Zander. Kennt ihr Dirk Zander noch?
Ja.
Viktoria Wilhelmsburg-Fälle. Ein Verein, den es heute gar nicht mehr gibt. Dirk Zander hat zwei über mir gespielt. Ja, da habe ich bis zur A-Jugend-Leistungsklasse gespielt. Ja.
Daher kommt dann auch die Erwähnung des Songs des Vereins im Song. Genau.
Wilhelmsburg Süd, A-Jugendleistungsklasse. Das ist sozusagen der autobiografische Teil, obwohl ich ja mit der Story des jungen Helden da in dem Song nichts zu tun habe. Aber nein, ich habe schon ambitioniert gespielt bis zur A-Jugend und dann ging es halt nicht mehr, weil ich viel zu schnell zu groß geworden bin und dann musste ich leider die Segel streichen.
Doofe Frage. Ich habe irgendwie in der Recherche gesehen, du kommst aus Heidelberg eigentlich, aber dann irgendwann in der Jugend schon nach Hamburg hochgekommen.
Ich bin mit meinem ersten Lebensjahr von Heidelberg nach Niedersachsen gezogen.
Okay.
Und dann habe ich bis zu meinem 11. Lebensjahr in Niedersachsen und dann bin ich nach Hamburg gezogen.
Okay, dann stelle ich die Frage auch nicht mehr, ob du wegen der Musik nach Hamburg gekommen bist.
Wegen was?
Wegen der Musik nach Hamburg gekommen bist.
Mit 11 Jahren waren wir eigentlich alles egal.
Wegen der Singgruppe allerhöchstens.
Wann war denn deine Gladbach-Phase zu Ende?
Als ich angefangen habe, Fußball für mich zu entdecken mit 6, 7 Jahren, war mir jeder so, gab es in meiner Wahrnehmung in Niedersachsen nur zwei Vereine. Irgendwie, das war Bayern München in den 70ern, Ende der 70er und halt natürlich Gladbach. Und da ich immer schon für den Underdog war, ganz egal, wo ich unterwegs war, habe ich mich für Gladbach entschieden. Das war dann so meine erste Liebe. Dann bin ich nach Hamburg gezogen. Dann habe ich es tatsächlich auch mit dem HSV versucht. Und da habe ich dann halt irgendwann Ende der 80er, ja, da war es klar, dass ich zu St. Pauli gehe.
Hatte dann auch schon mit Affinität zur Punk-Szene und so genau. weiter zu tun?
Ich war halt auch, wie ihr vielleicht wisst, komme ich aus so einer Punk-Hardcore-Szene und war auch sehr schnell sehr in jungen Jahren sehr politisch unterwegs und da war St. Pauli natürlich wie gemalt für mich. Weil ich war irgendwie auch immer weiter Fan, trotz meiner ganzen Punk-Sache wollte ich immer Fußball gucken und da war St. Pauli irgendwie alternativlos. Es war für mich der Verein.
Das hat sich ja irgendwann dann auch überschnitten. Also das But Alive-Lied Sie war, sie ist, sie bleibt, hat ja Sven Brooks dann auf unserem Übersteiger-Sampler vertont zu einer St. Pauli-Version.
Genau.
Wie ist es dazu gekommen?
Also Sven und ich, wir kennen uns von, also schon unfassbar lange. Also als ich 93 dann halt mein But Alive-Album gemacht habe, da wurde er auch irgendwie Fan und dann haben sich unsere Wege immer und immer wieder gekreuzt und ich wusste, und einige Auswärtsfahrten St. Pauli haben wir auch zusammen bestritten und ich wusste halt irgendwann, dass er diesen Song so richtig geil findet und er hat nochmal so einen Text geschrieben und den haben wir zusammen performt bei so einem relativ großen Fabrikauftritt von But Alive, wo so 900 Leute waren und ich habe noch nie so einen Menschen so nervös gesehen wie Sven Brooks an dem Abend. Es war wirklich, also wenn du ihm gesagt hättest, du könntest jetzt durch das Fenster gehen und dann wärst du raus und dann müsstest du jetzt nicht singen. So, dann wäre er durch dieses Fenster gegangen, wäre er raus gewesen. Das war schon wirklich sehr, sehr mitleiderregend.
Er hat das übrigens viele Jahre später, nämlich vor ziemlich genau 2 Jahren nochmal gemacht. Das war dann damals der erste Kessel Braun-Weißes hier im Ballsaal Süd. Mhm. Und muss auch sagen, ich war ein bisschen überrascht, den Herrn Sicherheitsbeauftragten tatsächlich Nerven zeigen zu sehen. Ja. Hatte aber dann auf der Bühne, merkst du davon ja nichts. Ne?
Ja.
Also die Melantor-Brigade hat das dann gespielt, weil leider...
Ach gut, das wusste ich gar nicht.
Ja, können wir nochmal, ich glaube, irgendwo gibt es
auch so einen
davon. Du konntest leider nicht, wäre natürlich liebend gerne am liebsten Bad Live zusammen getrommelt, ließ sie nicht machen. Aber Brooks hatten wir immerhin da und der konnte den Text noch.
Ja, dazu gibt es ja auch noch eine ganz gute Geschichte. In diesem Crowdfunding habe ich auch 3 Küchenkonzerte versteigert, konnte man erwerben und eins ist tatsächlich von den AFM-Leuten ersteigert worden und da werde ich halt im Februar hier so ein Küchenkonzert performen. Nee, ich werde in den Fanräumen spielen und da wird es auch eine Breakthrough-Performance von Sven geben und wir werden den Song auch nochmal spielen. Weil das haben sie
eigentlich. Nur eine Küche aufbauen.
Nö, wir tun einfach mal so, als wenn eine Küche wäre.
Ich habe sonst eine zum Tragen. Die kann
man. Ich finde das Konzept Küchenkonzerte super. Bei mir zu Hause hieße das du und ich in der Küche und dann war's das.
Ja, also tatsächlich ist da eigentlich, also es gibt 3 Stück und der eine rechnet so mit 20 Leuten. Hier in den Fanräumen werden wahrscheinlich so 80 kommen und das andere ist so mit 44 geplant. Also ich finde das immer mal was anderes.
Also wäre doch so, also ist schon ein bisschen geil, dekadent auch dann alleine den Künstler so. Auf den Donnerstagabend, mal, ey, weißt du, irgendwie Simpsons fallen aus. Dann, komm doch mal rum.
Singen wir ein. Mach nochmal den Herd an zwischendurch.
Oder parallel irgendwie Fußball gucken und dann so.
Ja. Ich meine, im Ernst hattest du ein bisschen Sorge, dass das dann vielleicht auch so eine Art Mikrowellenkonzert wird, weil, also, hätte ja auch sein können, dass du in der leeren Küche sogar mitspielen musst.
Ja, ich wollte die Kohle, das war mir alles egal.
Finde ich gut. Sehr gesunde Einstellung.
Ich finde ja den Kapitalismus heute extrem präsent, ne? Mikes Sohn, der hier irgendwie jubelt, nur weil er Kohle kriegt dafür.
Wieso? Wir sind jetzt total unpräsent. Normalerweise hatten wir schon nach 3 Sekunden die erste Bild-Zeitungswerbung irgendwie platziert vom Übersteiger persönlich. Sportschuhe wurden heute noch in keiner Weise erwähnt. Wir haben nicht über Autos gesprochen. Also eigentlich
Autos
sind wir heute.
Autos und Sportschuhe?
Ja. Wir hatten hier ganze Podcasts, wo das der Running Gag war. Dass dauernd irgendwie in irgendwelche Marken reingerutscht sind.
Heute nicht.
Nee. Heute nicht. Nee, wir machen weiter. Politisch. Mit Musik. Nächstes Fußballprojekt, was dann irgendwann in deiner Karriere aufkam, war der Song Fußball ist immer noch wichtig. Mhm. Mit Bela, mit den fetten Broten und mit Carsten Friedrichs.
HSV-Fan.
Warum?
Glühender HSV-Fan.
Warum holt ihr euch so jemanden dazu?
Fettes Brot, alles Idee der Brote, sage ich immer. Die fanden das halt, das Bild muss ganz gemalt werden, dann muss auch ein anderer Verein. Ja.
Was ist denn mit denen los?
Ja, das ist so. Manchmal bei den jungen
Leuten. Bisschen hippie, oder?
Verrückte Typen.
Ich finde aber, Friedrichs und Jürgens sind für HSV-Fans auch sowas verbal ganz gut unterwegs. Also es gibt ja so einen Film, wo auch T.S. Ullmann unter anderem auftaucht und gewisse Jubiläumsbuchautoren. Und da machen die Waldorf und Stadler. Das finde ich eigentlich ganz geil. Kids Kick und Punkrock heißt das. Und ich finde, das machen sie echt so ganz, ganz cool. Sie irgendwie auch so dieses Dissen durch so, aber nicht so richtig fies, sondern so halbfies und dadurch noch fieser, weil so in dem Sinne mit, womit haben wir uns vergleichen? Outcast, glaube ich. Ja. Und wir wären ungefähr so Punkrock wie Outcast, was irgendwie schon ein ganz guter.
Ich finde das aber trotzdem prätentiös, weil das ist total, negiert total, wofür der Verein auch steht.
Und ja, das können sie ja nicht wissen.
Sie sind ja, das ist aber, dann sollen sie die Schnauze halten.
Mehr Hass.
Nee, also es ist ja auch schön, Gegner zu haben, die man danach dann übertrumpfen kann. Deswegen war es ja auch gut.
Ja.
Aber so im
Verhältnis. Aber ich hab natürlich nichts gegen Carsten Friedrichs. Ich musste auch zu Protokoll geben, dass es in meinem guten Freundeskreis auch HSV-Fans sind. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir ist es so.
Ja, doch.
So nur Kollegen. Eine oder andere.
Wir würden das öffentlich natürlich nicht zugeben.
Jetzt ist es rausgekommen. Was habe ich getan?
Schwul zurück. Wir haben diesen Podcast lange Zeit auf Mikrofonen vom Hamburger Sportverein mehr oder weniger.
Ja, stimmt.
Na bitte, Rautenradio ist total unabhängig vom HSV.
Es gab auch schon Eklas wegen Witzen über das Abholen der Mikrofone, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, das stimmt.
Oh ja.
Aber okay, lassen wir das.
Dass diese Stadt überhaupt noch eine ist.
Das hat euch aber ja so ein bisschen daran gehindert, das Lied auch tatsächlich zum Stadion Song am Millantor zu machen. Wäre das vielleicht ja sonst möglich gewesen?
Und Friedrichs?
Ich glaube, er hat irgendwann mal gesagt, er möchte das nicht, oder? Habe ich mir das eingebildet?
Nee, ich glaube, es gab, also als wir den Song performt haben hier bei 100 Jahre St. Pauli, gab es natürlich schon so, Carsten Friedrichs, nö, das mache ich nicht. Das mache ich auf gar keinen Fall. Schon so irritierende Blicke, aber die, ich weiß auch nicht, ich glaube, die Fettes Brot-Jungs war das von Anfang an wichtig, dass das ein, ich sag jetzt mal, ein unspezifischer St. Pauli-Song ist auch.
Okay.
Glaube ich schon. Aber natürlich findet sich in dem Song jeder St. Pauli-Fan ganz schnell auch wieder, weil es ja auch um sowas geht, wie Liebe zum Verein, auch wenn der Verein mal nicht so performt. Mhm. Aber ich kann an dem Song wirklich, ich finde es, Fußball ist immer noch wichtig, es ist einer von zwei richtig, richtig guten Fußballsongs, die es gibt in diesem Land.
Jetzt bin ich auf den
zweiten.
Das
von
hier ist Fußball? Das hier ist Fußball. Ja,
natürlich.
Das hier ist Fußball. Das ist ein unfassbares Song. Okay. Sag ich jetzt mal so.
Als ja, nee, kann, da wird dir hier mit Sicherheit niemand widersprechen. Genau.
Hast du denn irgendwann überlegt, selber einen Fußballsong zu machen?
Ja, aber das Feld war nach Tees verbrannt. Da komme ich nicht hin.
Aber du hattest in der Vergangenheit doch irgendwann auch schon mal, ich habe hier so ein altes Interview von dir ausgedruckt und bin mir aber leider zu blöd, die Stelle zu finden, wo du das nochmal gesagt hast. Ah ja, hier, mit meiner alten Band Bud Alive habe ich tatsächlich zwei wirkliche Fußball-Metaphorik-Songs.
Ja, das sind aber Metaphorik-Songs. Das sind so, erinnert sich noch jemand an Kalle Del Haie? War der eine und entlassen vor der Winterpause war der zweite. Das sind so Fußballanalogien übertragen auf andere Lebensbereiche, so metaphorische Songs. Aber das, was Tees ja gemacht hat, ist hier so ein Stadionsong. Und das meintest du ja mit Fußballsong.
Ja, aber ich habe da gerade mit dem Union-Fan drüber gesprochen und der sagt halt, Hells Bells, Song 2, ist halt alles irgendwie ganz nett, aber das ist halt nicht St. Pauli. Und da braucht ihr einen Song. Und ich finde, Tees, wenn du sagst, der Boden ist verbrannt, ja, für solche Sachen wie Fabian Boll wird verabschiedet. Dafür ist das die Hymne und dafür gibt es auch tatsächlich nichts Besseres. Aber es braucht noch irgendwie so einen etwas schwungvolleren, den wir zum Wachrütteln, zum Einlaufen, zur zweiten Halbzeit irgendwie, also ein bisschen was, wo dann auch tatsächlich mit gegrölt wird. Also bei Tees wird ja dann ja eher mit geweint, mit gesungen. Auch
sehr laut
mit.
Hooray, hooray, hooray.
Ja.
Kommen das alle.
FC St. Pauli. Wir singen hier übrigens eigentlich ja auch, es ist auch ein bisschen eingerostet.
Ja, ja, der ESV Blau-Weiß-Song, der ist halt nicht zu toppen.
Stimmt, wir sind heiß auf
Blau-Weiß. Wir haben auch hier verbrannte Erde.
Das ist jetzt hart, weil jetzt habe ich hier so einen Ohrwurm-Clash. Wir sind heiß auf Blau-Weiß, gegen das hier ist Fußball.
Aber hier
ist Fußball, setzt sich aber schon durch.
Du vermischt jetzt aber die Blau-Weiß-Vereine, weil was du meinst, ist Blau-Weiß 90 Berlin mit Bernhard Brink.
Ja,
wir haben ja gesungen, wir haben ja gesungen den Song vom Eisenbahner Sportverein Bremen.
Sing nochmal.
Stimmt. Oh Gott, das war können ganz wir nicht schlimm.
Irgendwie KSC Oleoli aus
aber der war der Hammer.
Der war der Haller.
Das ist auch der
wir tragen Fußballschuhe und keine Adidas, weil.
Was ist denn da überhaupt die Geschichte zu? Ihr singt hier immer?
Nee, eigentlich nicht.
Aber es ist schon so, also ich glaube, es ging damals los, dass wir irgendwie in der ersten Sendung oder so über das Thema Paderborn gesprochen haben und das ist mir nicht möglich, ohne auf Stadionakustik zu sprechen, weil ich finde, Paderborn ist die größte Annäherung an die akustische Hölle, die es überhaupt gibt. Schlimmster Stadionsong, gerade gelernt, der von den Pulis geschrieben wurde, abstrusester Text und dann, wenn du gedacht hast, schlimmer wird es nicht mehr, kommt zur Halbzeitpause die Kids-Club-Hymne. Es ist außerdem grundsätzlich minus 20 Grad kalt, du stehst auf Betonstufen in einer Wellblechdose und verlierst und dann hörst du eben auch noch Dinge, von denen du niemals möglich gedacht hättest, dass sie möglich sind.
Aber Christoph, das ist schon ein größeres Trauma bei dir, oder? Wie du auf Knopfdruck quasi diese Paderborn-Traumatisierung.
Das hast du nicht das erste Mal gesagt gerade.
Ja, also es ist gut, es begleitet mich irgendwie auch, weil du kannst immer super darüber sprechen. Also es gibt einfach Themen, die gehen immer. Das ist zum einen Fußball allgemein und dann Stadionmusik in Paderborn.
Ja, aber von Fußball hast du null Ahnung.
Aber von Stadionmusik in Paderborn. Und deswegen bringe ich das Thema in der Regel relativ schnell darauf. Ja. Weil da habe ich selbst erlebt es. Da habe ich eine Meinung.
Da ist auch jeder deiner Meinung. Vor allem ist da auch jeder deiner Meinung. Das ist so ganz, das ist so, ein bisschen so eine Politikertaktik, ne? Immer erstmal was sagen, wo dir alle zustimmen. Dann kannst du nicht mehr viel verreißen.
Ja, war so damals.
Steuern senken.
Florian Mohr und Sören Gonter waren ja damals getreu dem Paderborner Motto, erhebe dich und lauf, aus der Stadt geflohen, ausschließlich wegen der Musik, wie sie in einem Interview versicherten. Und die haben mir also auch schon sehr zugestimmt. Ja, eigentlich suche ich nur Bestätigung.
Aber nochmal zurück zu dem Thema Musik, was ihr nach dem Spiel besprochen habt, finde ich im Übrigen durchaus interessant und überlegenswert, weil Gero ja zumindest auch meint, irgendwie Song 2 braucht man diese Torhymne und wenn ja, wäre nicht irgendwas St. Pauli-artigeres, irgendwie was Selbstgemachtes cooler, gebe ich ihm voll recht. Eigentlich läuft Song 2 nur noch aus historischen Gründen.
Naja, aber bei dem Torsong haben wir gesagt, du brauchst gar nichts.
Ja, eben.
Du brauchst einfach nur Ekstase, keine Tormusik.
Ich freue mich auch so übers Tor, ohne die Musik zu hören. Ja. So, das.
Seid ihr da jetzt wirklich einig, dass Song 2 abgeschafft gehört? Ja, oder lieber was anderes?
Nee, wenn dann abschaffen, weil also, warum was anderes?
Da muss man erstmal was finden, was so cool ist.
Ja, eben, das wäre, aber ich finde, auch wenn es jetzt nicht mehr originell oder was auch immer ist, passt schon extrem gut.
Ich war jetzt gegen Union mal wieder mit meinem 10-Jährigen da, der war auch schon als 8-Jähriger da war und der dreht halt durch, wenn es so ein Tool läuft. Ne? Der findet das so geil. Jetzt läuft auch noch Musik. Nicht nur das Tor, jetzt läuft auch noch Musik.
Ja, macht auch Spaß. Man hört es ja in der Regel nicht übertrieben oft, also deswegen. Nee.
Doch, zu meiner Teenagerzeit war, habe ich Song 2 auch tatsächlich so richtig besessen. Also das war so ein.
Du bist so unfassbar jung, Wilko.
Ja, ich weiß. Was ich gerne hätte, wäre zur Halbzeit das Jeopardy-Thema. Habe ich mir neulich überlegt. Auch dieses ganze Rockige nicht und so, genau. Einfach 3 Minuten das Jeopardy-Thema und dann wird angepfiffen.
Oh Gott. Aber da sind wirklich noch ein paar Lücken, ja. Das geht, ja.
Dann muss man mal, können wir doch hier, wenn sich Dagi also, zum Aufsichtsrat wählen lassen will,
also mache ich das, glaube ich. Mal ganz im Ernst, das ist ja tatsächlich, warum Coxborough da abgeschafft wurde, ist ja total nachvollziehbar, hat ja jetzt nichts wirklich mit dem Song selber zu tun, aber mit sehr guten Gründen hier über die Band. Just Can't Get Enough, finde ich, funktioniert für mich nicht so richtig.
Wobei, da denke ich ja immer, mir ist doch scheißegal, was da für ein Lied läuft, wenn die auf den Platz kommen, bin ich heiß auf Fußball. Ich bin ja nicht wegen Musik hören im Stadion.
Aber das Thema Musik und FC St. Pauli gehört ja trotzdem wesentlich mehr zusammen und das ist jetzt wieder nicht
als Versuch Fußball
der Zichten Paderborn. Ja, könnte man fast sagen. Wollte ich zwar nicht sagen, gefällt mir aber gut, aber ich meine, es gibt ja keinen Fußballclub, jedenfalls nicht im deutschen Profifußball, der stärker mit Musik zu tun hätte als der FC St. Pauli, oder habe ich mir das jetzt so, du nickst auch, Markus?
Ja, würde ich auch sagen. Schon. Das liegt natürlich auch daran, dass woran liegt das eigentlich?
Ich glaube, das liegt an dieser total engen Verwurzelung mit der Punk-Szene. Also, dass sich das schon so auch reingetragen, weil diese, genauso wie diese Fan, das Fernsehen eng an der Punk-Szene hängt, da hängt, glaube ich, auch die Musik tatsächlich an der Subkultur Punk.
Ich glaube aber.
Sag ich jetzt mal so mit meinen.
Hatte ja ausgerechnet das Hamburger Abendblatt auch mal ein super farbiges Beispiel dafür, als hier das Jubiläumskonzert lief und die einfach ganz, wer auch immer der Redakteur oder die Redakteurin war, ganz trocken schrieb, man nehme einfach mal an, der HSV hätte irgendwann mal irgendetwas zu feiern, dann käme Lotto King Karl. Punkt.
Ja. Ja. Wobei ich sagen muss, und ich kann Lotto King Karl musikalisch auf den Tod nicht ausstehen, ich find's ja schon geil, wenn du deinen Song hast und der Typ, der diesen Song geschrieben hat und gesungen hat, singt den vor dem Spiel live ein. Das ist cool. Das wäre was, wo ich sagen würde, wenn es da irgendeinen konsensfähigen Haha-Song gäbe und einen entsprechenden Künstler, der da Bock drauf hätte, das, keine Ahnung, 10-mal die Saison zum
Frank Bringen. Frank Elsner singt das Jeopardy-Thema. Ich sag's nochmal.
Ich wollte gerade St. Thees überreden, dass Thees das auch macht.
Vor jedem da muss ich auch nochmal, der Song ist für mich so ein bisschen gestorben, als auf der 10 Jahre Ultras-Feier das Publikum so ein bisschen getrollt hat mit diesem Song, indem er nämlich nur diesen Song gespielt hat, glaube ich, 8-mal hintereinander.
Nein.
Doch. Er hat so richtig das Publikum getrollt und hat sich vorne hingestellt, hat den Song angefangen, alle einmal. Und die hatten ja.
Wieso ist das denn getrollt? Das würde ich jetzt nicht unbedingt so negativ.
Naja, waren alle schon, ja, Konzert von Thees Ullmann. Ich war auch deswegen eigentlich, ich bin nicht wegen den Ultras jetzt da hingegangen, sondern bin so mitgeschwommen. Und die hatten alle natürlich auch schon ordentlich einen eingedübelt, weil die so seit 12 Uhr mittags im grünen Jäger saßen und zwei original ganze Schweine gegessen haben, die da so auf so einem richtig Spanferkel. Und dann war abends das Konzert und das erste Mal haben noch alle, sind richtig derbe mitgegangen. Und
aber jetzt keine Polizisten, nur um keine.
Nö.
Okay, dann gegessen.
Und dann hat er echt gedacht, er hat das zweite Mal gespielt und ich dachte so, okay, jetzt irgendwie der Mitgrüllfaktor wurde schon weniger und dann kam es wirklich 8-9 Mal, wo die Leute schon anfingen, so wie bei Blues Brothers, so, ne? Man wollte schon den Hühnerkäfig runterlassen und da dachte ich, eigentlich saugeil das Publikum getrollt von Thees Ullmann, aber innerlich ist da bei mir natürlich was gestorben, so, da war der Song für mich dann. Ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat.
Ja, das ist meine nächste Frage gewesen. Ja. Was hast du geglaubt, was er sich dabei gedacht hat?
Ich glaube, er wollte da nicht den Pausenclown machen mit dem Song. So, ne? Es war klar, alle wollten nur eigentlich diesen einen Song hören. Mhm. Dann kriegt er den halt auch 10-mal. Und für Kunst hat sich an dem Abend eh keiner interessiert. Sage ich jetzt mal so ganz plakativ.
Aber wobei ist dann der Song getroffen, weil gestorben? Weil eigentlich kann ich das jetzt ja, wenn sich das so anfühlt, ist es eine recht radikale Maßnahme. Aber ich kann es verstehen. Also ich finde es ja auch immer ein bisschen gemein, wenn du so in einer Situation so ein Ding hast,
natürlich das wollen die Leute dann
unbedingt hören, so. Da habe ich ja auch schon gedacht, also ja, was weiß ich, zum Beispiel beim Kesselbraun weiß es, wäre es natürlich auch total schön, wenn Thees Ullmann aufträte, was er vielleicht auch eines Tages mal tun wird und so weiter, aber es ist natürlich immer die Krux, wenn er sich da hinstellt und er hat ein oder zwei Songs, dann will der ganze Saal natürlich, dass er den spielt, so.
Ja,
auch wenn ich finde, ich würde total gerne auch einen anderen Song
ja, hören. Zum Leichen sogar und Sterben
ziehen die Lachs. Die Schönheit der Song, die Schönheit der Chance, raus, 17 Worte. Es gibt ja zig tolle Ullmann-Songs, die auch super gut passen würden. Aber tatsächlich könnte zig wieder die
tolle Ullmann-Songs. Wie viele Platten hat er gemacht? 2, glaube ich.
Oder? Ja, aber er hat mit einer Band namens Tom
ein
paar ziemlich gute gemacht. Ich habe damit mit Rainer Rott auch mal drüber gesprochen und war ich dann wohl ein bisschen blauäugig, weil tatsächlich letzten Endes würde die Mehrheit im Saal genau diesen Song erwarten und hinterher würden dann die Leute vielleicht enttäuscht sein, wenn der halt nicht käme. Ich kann aber total gut verstehen, dass man den nicht jedes Mal spielen will.
Naja, aber wenn man zu Kesselbraun weiß, dass da eingeladen wird, dann ist ja klar, dass er den spielt. Also das ist ja
Wow. Also ich bin immer noch 300 Ultras zu stellen und die zu verarschen, finde ich auch.
Aber ehrlich, das finde ich Kunst, da zehnmal ja, diesen Song zu spielen,
das finde ich auch groß. Ich war verstaunt, obwohl, da muss ich gerade echt mal...
Quatsch ihn nochmal drauf an und frag ihn mal,
was sagen, er da wirklich... Ja.
Weil, also, ich habe mich da selber als... Also, das hat in mir halt auch was ausgelöst, so, ne? Als Konsument von Kultur. Weil man da dachte ich so, ey, das ist... Eigentlich ist das richtig geil, aber eigentlich hasse ich dich auch gerade.
Ja, aber so verändert Kultur dich und Kunst dich, das ist ja, total gut.
Ja, ich weiß, dass du da überhaupt Rezeptoren für hast.
Das hat mich eigentlich
es ist ja jetzt nicht Fashion und du hast ja vorhin gesagt, eigentlich
ja, nur und eigentlich
Fashion. Übrigens halt macht sich Wilko seine Notizen auch, wo wir denn gerade dabei sind, auf einen Notizblock, auf dem ein Logo steht und das Logo ist Empire Riverside.
Ja, da war ich jetzt 3 Tage lang auf einem
auf einer
Konferenz.
Hamburg Fashion Week 2014.
Nee, was ähnliches.
What to wear on Facebook.
Social Media Conference war.
Ja, das ist ja quasi eigentlich immer das Gleiche. Dann habt ihr eure Jogginghosen verglichen und wer jetzt irgendwie die lockerste hatte,
der war einfach die geilsten YouTube-Videos.
Social Styler.
Okay, uns entgleitet das Thema ein bisschen. Ja, ich muss jetzt mal wieder hier zurück in die Spur.
Wir waren vorhin aber tatsächlich für mindestens 10 Minuten ernsthaft beim Thema.
Und das ist mehr als sonst, ja.
Ich habe sogar auch noch ein paar Fragen zum Thema. Wollen wir kurz Pause machen?
Ich würde fast sagen, das ist Magie.
Lüften und oder wollen wir
weitermachen? Ich habe auch noch fast den ganzen Zettel voll. Wir müssen schon einmal lüften jetzt. Gut, okay. Dann machen wir kurz Pause.
Also sollten wir Markus auch mal fragen, was er davon hält? So mit Pause?
Ich finde alles cool hier.
Okay, also dann machen wir jetzt Pause. Okay.
Zweiter Teil. Wir haben immer noch Markus Wiebusch zu Gast, sprechen jetzt nochmal ganz kurz um ein bisschen drumherum und kommen dann nochmal zurück auf Der Tag wird kommen. Ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz einhaken bei Fußball ist immer noch wichtig, weil meine Frau mich gefragt hat, wie sind die auf die Idee gekommen und wie läuft das dann? Kommt König Boris zu dir und sagt, du lass mal kurz einen Song machen in der Halbzeit oder wie ist das zustande gekommen damals?
Nee, also mit Dr. Renz verbindet mich, wir haben uns regelmäßig, wir kommen ja aus demselben Viertel, regelmäßig getroffen und irgendwie wussten wir natürlich voneinander, dass wir alle glühende St. Pauli-Fans sind und sie hatten diesen Song in petto, ich glaube, Dr. Renz hat ihn tatsächlich auch geschrieben und er wollte halt bestimmte Sänger haben und dann kam er halt auf mich, weil er irgendwie mein Werk auch ganz gut findet, was ich bis jetzt abgeliefert hatte und dann war das irgendwie klar, dass dann halt Bela B. irgendwie noch dazukommt, weil er glaube ich auch tatsächlich auch zu dem Satz, Fußball ist immer noch wichtig, irgendwie der Geburtshelfer des Songs war, wegen dem Satz. Und ja, und dann kam irgendwie Carsten Friedrichs dazu. Aber ich habe mich am Anfang natürlich, weil ich eigentlich nicht so ein Feature-Typ bin, ich klinge mich fast nie in irgendwas ein. Aber bei dieser Sache, weil ich halt wusste, dass der Song wirklich richtig gut ist, war das natürlich dann auch irgendwie eine Ehre, damit zu machen. Das ist ein richtig guter Song.
Wir haben vorhin ganz kurz in der Vorbesprechung schon gefragt, ich habe dich ja auch mehr oder weniger überfallen beim Braunschweig-Spiel mit der Frage, ob du hier heute herkommen würdest. Bela ist da ja sehr strikt und wenn dann jemand auf ihn zugeht und ihn fragt, sagt er mal, jederzeit gerne, aber nicht hier heute. Stadion ist mein Privatressort. Wie gehst du damit um? Und jetzt vielleicht auch gerade nach den letzten Monaten, wo du ja ein bisschen mehr noch in der Öffentlichkeit standest, wenn dich jemand im Stadion anspricht?
Ja, ich werde ja natürlich nicht so häufig wie Bela B. angesprochen im Stadion, aber wenn das hier und da passiert, und ein paar Mal ist es auch passiert, irgendwelche Projekte werden an mich rangetragen und sage ich, oh, komm nicht hier, nicht beim Stadion. Das sage ich dann auch so. Aber das passiert so selten, dass es dann halt auch nicht nervt oder so. Und ich, in meiner Wahrnehmung ist es halt meine Prominenz, ich sage jetzt mal, jetzt nicht dazu gedacht, mich da jetzt irgendwie zu beschweren, dass ich bei St. Pauli zu oft angesprochen werde. Also es ist einfach alles total nett und entspannt.
Christoph. Und ist das, also ist denn da eine steigende Tendenz wahrnehmbar? Also ich hätte jetzt gedacht, wenn du halt mit einem Song doch so auch durch die digitale Öffentlichkeit geisterst, wie mit Der Tag wird kommen, dass dann viele Leute sich vielleicht auch dazu mit dir austauschen wollen und also mehr, ist es da was wahrnehmbar oder ist es?
Ja, also die beiden Heimspiele nach diesem Song, Veröffentlichung, der Song wurde am 8.9. veröffentlicht, da war schon viel Schulterklopfen. Auch ganz besonders freue ich mich natürlich, ich sitze ja im Block 2, und da um mich rum kennen wir uns mittlerweile alle, die kamen dann alle zu mir an und sagen, mega, was ist hier los? Und das hätten sie nicht gedacht, dass das so geil werden wird. Und sie hatten von gehört, aber mega. Ja, da freue ich mich. Was soll ich mich da noch anderes als freuen? Also man kriegt schon viel Schulterklopfendes.
Warst du auch am Männertor, als der Song dann ausgespielt wurde?
Nee, aber das war, ich war auf dem Weg mit meinem Auszubildenden vom Grand Hotel und meinem Kleinen, meinem Sechsjährigen, war ich auf dem Weg zum Stadion und wir hatten uns wegen irgendwas unterhalten und dann sagte mein Sechsjähriger auf einmal, da ist Papa. Und da lief halt in Schallwellen aus dem Stadion der Song und ich, oh, jetzt spielen sie den Song, scheiße. Ich bin zu spät. Und aber habe ich mich dabei ertappt, dass ich, glaube ich, absichtlich zu spät gekommen bin, weil es war mir ja ein bisschen unangenehm, im Stadion gewesen zu sein, wenn der Song läuft.
Ach, echt? Gibt es da einen internen Vergleich quasi? Also ich meine, ist T.S. Ullmann da weniger schüchtern? Ja. Wobei der mir auch erzählt hat, dass es mindestens auch ein oder zweimal so war, dass er halt von draußen vom Stadion gehört hat, dass der Song jetzt kam.
Ich glaube, wir sind da typmäßig sehr unterschiedlich. Also ich weiß, dass er sich unfassbar freut, wenn der Song gegen 1860 oder so, hat er die Kurve gesungen?
Gegen Bayern München war es zum Beispiel so, und das fand ich den besondersten, das für mich, trotz Fabian Boll, fast noch den besondereren, das hier ist Fußballmoment, weil wir gerade 8:1 auf die Fresse bekommen hatten, und zwar zu Hause. Holger Stanislawski drehte da irgendwie seine Abschiedsrunde nach so einem totalen Kackspiel, und die Leute haben halt eben nicht gepfiffen, sondern sie haben das hier ist Fußball gesungen.
Geil. Ja, das ist,
war, glaube ich, im Stadion, ich glaube, da hat er sich auch sehr gefreut.
Ja, das ist natürlich, ich hätte mich auch gefreut in dem Moment, wenn das Stadion einen Song von mir singt, aber ich wollte irgendwie nicht im Stadion sein, wenn dieser Film gezeigt wird, so, und dann die Resonanz und so da. Irgendwie weiß ich nicht. Wäre nicht. Hätte sich nicht für mich.
Interessant, weil ich meine, es ist ja nun nicht so, dass du starke Resonanz auf deine Songs nicht auch erleben würdest, weil ich meine, im Konzert ist es ja normalerweise auch nicht so, dass die Leute schweigen, wenn du einen Song spielst.
Ja, aber wie soll ich das vorsichtig erklären?
Also fühlt sich irgendwie anders an. Ne? Ich finde es interessant. Also ich finde überhaupt.
Das eine ist vielleicht mehr Beruf, ne? Als privat oder?
Dieser Song, weiß ich auch nicht, dieser Song ist schon. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich war auch bei der Weltpremiere am 6.9. im Knust. Du hättest mich an die Wand klatschen können. Ich war so nervös, weil ich wollte nicht im Raum sein, wo die Leute den zum ersten Mal sehen und so. Und ich war sehr, sehr schwer damit umzugehen, weil es halt wirklich mein absolutes, also sagt viele, dass es mein Meisterwerk ist, und ich glaube es auch mittlerweile. Es ist der wichtigste Song, den ich je geschrieben habe. Ich werde wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr so einen Song raushauen. Und dann will ich auch nicht mich unmittelbar den Resonanzen aussetzen. Weißt du, ich will nicht unmittelbar, ob die jetzt klatschen oder buhen oder ob die Leute sich abwenden oder so, das will ich eigentlich nicht wahrhaben. In dem Moment. Ich weiß noch nicht. Ist irgendwie 40 für mich.
Verstehe ich voll. Also.
Die YouTube-Kommentarspalte lang mir schon.
Ach, willst du da nicht mal?
Das guckst du.
Nein, mach ich nicht mehr. Geile Rubrik Dislike auf YouTube, wo Prominente sozusagen
Hasskommentare.
Sowas könntest du da auch mal
das
machen.
Aber das ist bei meinen Kommentarspalten doch zu hart.
Ja?
Ja, ja. Das ist zu hart. Also, ich habe 900 Kommentare und da sind schon der unterste Pöbel dabei.
Ah, ich kann dir mal ich habe ein Plugin für meinen Browser, der YouTube-Kommentare automatisch zu Nietzsche-Zitate umwandelt.
Das ist halt super lustig.
Weil die Scheiße auf YouTube kannst du dir wirklich nicht antun, ey. Das ist.
Wie ist denn und wie hast du irgendwie ein Beispiel im Kopf? Weil das klingt total witzig, aber schwer vorstellbar, wie das
Wenn geht. Du eine YouTube-Seite öffnest, und die Kommentare werden geladen, dann stehen da halt nur Nietzsche-Zitate. Da steht dann halt der.
Ach so, das ist jetzt aber nicht kontextsensitiv.
Nee. Da ist dann einfach nur, damit du auch nicht zufällig in die Verlegenheit kommst, diese Scheiße da zu lesen.
Das ist echt gut. Das gibt's aber nur für YouTube und nicht für Mopo und Facebook oder so?
Nee, leider nicht. Da gibt's aber dann so ein. Unter so Leuten, die im Internet arbeiten wie ich, die gibt so einen Gag, dass man Internetseiten, wo Kommentarfunktion ist, grundsätzlich nur, und der funktioniert leider nur, wenn man mich sehen kann, dass man dann nur so die Seite anguckt. Also dass man mit der Hand die untere Seite vom Bildschirm sozusagen abdeckt, damit man da gar nicht in Verlegenheit kommt, sich in die deutsche Kommentarkultur im Internet einzulassen.
Gibt es dafür auch schon einen Fachbegriff irgendwie, wenn du so mit der Hand die untere Hälfte des Bildschirms abdeckst?
Leider nicht. Ich könnte da mal einen fancy englischen Begriff erfinden ich finde, das die Online-Marketing-Welt raus.
Social Media Trend, das wird doch auch regelmäßig wird doch gefragt, was jetzt
der nächste
Social
Media Trend ist. Gibt es dann so Brillen, so Aufsetzbrillen, wie früher die Sonnenbrille, die man so runterklappen konnte, weißt du?
Wie können wir sowas wie Manual Zoning oder sowas? Oder, ja. oder
Nee, oder aber für, also dieses, es ist für den Browser Chrome, kann man sich da im Chrome Plugin Store, kann man sich dieses, muss man einfach nur mal suchen, Nietzsche-Zitate. Wird auch von der chip.de empfohlen und so. Und es hilft sehr beim YouTube-Konsum.
Nichtsdestotrotz habe ich mir aufgeschrieben, YouTube, wie gesagt, über 650.000 Klicks und dann bei dieser schönen Gefällt-mir-Statistik auf YouTube knapp 8.000 positiv, 149 weniger positiv. Und das deckt sich dann mit den 900 Kommentaren, die dann da der Bodensatz sind. Also die Nicht-Gefäller werden wahrscheinlich häufiger kommentieren.
Die Hater sind am Start.
Die Hater. Echt krass, ne? Das ist so, ist die... Manchmal, da kann man der Menschheit nicht so richtig viel Chancen einräumen noch, ne, wenn man sich das so gibt.
Ja. Aber das ist ja eigentlich, wo du gerade über Chancen bist, das fand ich an dem Song auch bemerkenswert, dass der doch insgesamt einen sehr positiven Fortschrittsbegriff hat und auch doch sehr viel Glauben an die Menschheit für mich ausstrahlt. Klar. Und normalerweise sprechen wir hier, wenn wir über modernen Fußball zum Beispiel sprechen, eigentlich doch immer so ein bisschen mit einer gehörigen Skepsis vor Fortschritt. Aber hier ist es eben, also auch, ich habe das auch als Erinnerung wahrgenommen, so dass doch auch eine ganze Menge Dinge sich im Fußball verbessert haben und eben auch in Stadien insgesamt jetzt, also nicht nur.
Genau, das ist natürlich auch eine Form von Selbstermächtigung, dass ich dann halt sage, es wird passieren, Leute. Ihr könnt, wir werden irgendwann mal auf diese Zeit zurückblicken und werden lachen und werden sagen, ey, wisst ihr doch damals, da hatten wir keinen schwulen Fußballprofi. Es ist natürlich auch natürlich eine gehörige Portion Fortschrittsglauben und Hoffnung drin, aber ich meine, was soll ich meinen 10-jährigen, 6-jährigen Jungs erzählen, die totale Fußballfans, die bei Altona und Victoria spielen und Fußball über alles lieben und dann denen sagen, dass wir verloren sind, die Fußballkultur, dass wir.
Da habe ich im Vorfeld aber auch echt auch nicht intensiv glauben. Drüber nachgedacht, über dieses, wir hatten ja mal mit Wolf diese, ich glaube, es war in Sendung 3 oder so, hatte Wolf die These vertreten, dass Fußball eigentlich ein zivilisierter, ritualisierter Dorfüberfall Stimmt. ist, ne? Und daran glaube ich halt auch fest. Also ich glaube an dieses archaische und sehr testosterongesteuerte Angebot, was Fußball einfach macht, dass du als Horde irgendwo hinkommst, ich mache jetzt Tüttelchen, einfällst in eine Stadt und da also Revierdenken und also ich glaube schon, dass Fußball das Angebot des zivilisierten Krieges schon ist, so soziologisch gesehen. Und weil ich in dem Song von Markus auch eher eigentlich eher was Aggressives sehe, also dieses Der Tag wird kommen ist für mich eigentlich hat einen sehr aggressiven Part und auch der lange Part mit all ihr Vogelschreiber und so weiter, das ist für mich eigentlich eher der wichtigste Teil in dem Song, weil ich eigentlich auch bei Musik immer das Aggressive suche. Also ich bin noch so ganz oldschool und höre noch so Schleimkeim und Toxoplasma und den ganzen Kram. Ich komme so aus der richtigen Hass-Punk-Schiene. Das für mich so zusammenzuführen mit diesen Gedanken des Archaischen, da bin ich eigentlich zu gar keiner guten Lösung gekommen. Das beschäftigt mich sehr, dass man diese tribalen, und das hat Mirko halt auch geschrieben in seinem Artikel, mehr Respekt, Digga, dass er an einigen Stellen doch sehr tribal dann ist. So, ne? Auch dieses Überloyale mit dem eigenen Volk, also mit dem eigenen Verein und den eigenen Leuten und so, das sind ja alles Sachen, die man als reflektierter Mensch und als ja zivilisierter Mensch ja eigentlich auch irgendwie mal angehen muss und bearbeiten muss. Und das ist für mich, ich habe drüber nachgedacht und bin da zu keinem klugen Schlussgedanken gekommen. Aber das ist so die Gemengelage, die ich eigentlich mit dem Song so verbinde. Und da finde ich ich glaube auch, dass der Tag kommen wird. Und wenn du jetzt sagst, dass wir eigentlich gegen den modernen Fußball so sind, als ja, Traditionalisten ist auch so ein blödes Wort, weil dann Traditionen glaube ich persönlich eigentlich auch nicht so richtig, fühle mich in ihnen aber auch irgendwie wohl im Kontext Fußball. Ne, man identifiziert sich halt mit Menschen, die in den 70er Jahren für den Verein gespielt haben und so. Das ist ja schon eine sehr starke Überhöhung von Idealen und so, die rational denkende Menschen nicht so nachvollziehen können. Wenn der moderne Fußball bedeutet, ein Event zu sein, muss er sich natürlich der Gesellschaft immer weiter annähern, also dem Diskurs der Gesellschaft und auch dem progressiven Diskurs der Gesellschaft. Und das passt für mich nicht zu diesen archaischen Hypothesen, die ich eigentlich mit Fußball verbinde. Das finde ich
aber halt ultra spannend. Aber diese archaischen Hypothesen gleichzeitig, dass man seinen homophoben Tendenzen dann auch so...
Natürlich nicht. Also eben drum. Ich bin ja auch als politischer Mensch, bin ich ganz, ne, so, ich sehe ja auch nicht ein, warum es nicht einen homosexuellen Fußballspieler geben sollte. Und ich stehe da halt auch außen und frage mich auch, warum tun die das nicht einfach? Genauso wie du deinem Bruder gegenüber argumentiert hast, ne, so. Trotzdem ist das für mich eine ganz interessante Gemengelage von Gefühlen und auch, es ist ja auch so, wenn man in anderen Städten ist, dass die Steherkultur oder die Leute, die da stehen, dass mich das manchmal schon ganz schön anwidert, wie machistisch das ist und wie, ne, Philipp Köster hat mal was vom dirigierten Männerchor geschrieben, dem konnte ich nicht ganz widersprechen. Trotzdem im Kontext Fußball fühle ich mich da wohl und ich lasse mich da auch gerne dann da reinfallen, weil das natürlich auch eine sehr entspannte in Schubladen denken erleichtert das Leben halt einfach ungemein. So, ne? Und das kann man im Fußball sehr gut tun. Wir, die Auswärtsheimspiel, es gibt ein Regelwerk, das das Ganze 90 Minuten konstituiert, wie die Hassgedanken artikuliert werden. Beleidigungen sind halt im Rahmen einigermaßen okay, Gefühle zulassen ist auch okay, man umarmt fremde Leute und so, man ist da wirklich tribal unterwegs, das hat Mirko schon ganz gut geschrieben. Und da diese Hoffnung des Progressiven, die du da mit deinem Song reinträgst, das ja beschäftigt mich, aber ich habe da jetzt keinen, ich würde jetzt nicht sagen, das ist naiv, oder ich würde jetzt auch nicht sagen, ich persönlich finde das zwar gut und als denkender, politischer, linker Mensch ist das für mich auch überhaupt gar keine Frage, dass das so sein wird. Aber so wie ich den Fußball erlebe, ist das echt, verstehe ich da auch Fußballprofis, die sagen, ich mache jetzt hier, ich habe genau 15 Jahre, um hier Geld zu machen. Und dann ist, so lange muss ich nur durchhalten mit meinem Scheißleben, weil ich nicht so leben kann, wie ich will. Und ich habe ja auch noch, das ist jetzt ein bisschen eine fiese Unterstellung von mir, aber es gibt, glaube ich, Organisationsstrukturen und monetäre Mittel, die dann auch Spieler so haben, die sich ein Zweitleben auch einfach dann so leisten können. So, ne? Also das wird also organisiert.
Agenturen stellen die Freundin.
So, genau. Und das muss man einfach nur 15 Jahre durchhalten und dann wird alles gut. Und deswegen ist, glaube ich, der Druck, so kann man sich das schönreden, dass man es halt nicht tut, kein Outing vollzieht, auch wenn ich das Wort Outing schon eigentlich schon schlimm finde, aber das ist halt der Begriff dafür. So, jetzt Mike, das kommt dabei raus, wenn du schreibst, bereite dich mal auf eine Sendung vor.
Alter, mach ich nie wieder.
Also, Fabio, du hast jetzt ein eigenes Kapitel im Podcast.
Ich muss jetzt auf jeden Fall Handzeichen abarbeiten, weil Sebastian hat sie als erstes gemeldet, bitte.
Ja.
Danke. So,
das sind meine Jungs, ey.
Wobei ich mich frage, ob dieses tribale und dieses archaische Ding sich denn überhaupt mit nicht homophoben Verhalten beißen, weil blöde gesagt, ich kann auch eine Stadt einnehmen, ohne dass ich dabei irgendwie Randgruppen disse, außer ja. Bewohner dieser Stadt.
Und das stimmt.
Irgendwie habe ich, während du da deinen Monolog gehalten hast, den ich super fand, drüber nachgedacht, wie ich damit umgehe.
Hatte und viel Zeit, ne, auch nachzudenken.
Ja, es ist ungewohnt, das hat man sonst eher, wenn du redest.
Der redet viel ohne
nachzudenken. Aber ich bringe die Leute zum Nachdenken.
Und irgendwie, wenn ich glaube ja, dass Beschimpfungen oft auch sehr, sehr tief aus dem Bauch kommen. So, das ist ja kein überlegtes, ich nenne den jetzt Arschloch, sondern ich nenne ihn jetzt halt so. Und ich glaube einfach, dass viele zivilisierte, reflektierte, liberale, blödes Wort, aber passend, Menschen nicht das Bedürfnis haben, jemanden irgendwie aufgrund seiner Sexualität oder seiner Hautfarbe oder so zu dissen oder zu beschimpfen. Und von daher stehe ich halt nicht im Stadion und wenn dann ein, keine Ahnung, nigerianischer Spieler auf den Platz kommt, ist mein erster Impuls, ihn irgendwie für seine Herkunft zu dissen, sondern ich sag halt, du Arschloch, weil er meinen Spieler umsetzt oder so. Und ich glaube, das widerspricht sich nicht. Ich kann da total archaisch und emotional und sowieso handeln und gleichzeitig aber überhaupt kein Problem damit haben, dass der jetzt möglicherweise schwul ist oder so. Und ich denke, das ist so diese gesellschaftliche Entwicklung, die ja um den Fußball herum stattfinden muss und die, glaube ich, Markus auch so ein bisschen, oder die zitierst du ja auch in dem Lied oder drumherum dann auch so, was besser geworden ist und dass es jetzt irgendwie Partnerschaften zumindest schon mal gibt und dass es Minister gibt, die schwul sind und so weiter und so fort. Und ich denke, dieser gesellschaftliche Weg drumherum muss halt stattfinden, dass Leute das eben nicht mehr als irgendwas empfinden, wo sie das Bedürfnis haben, die zu beschimpfen. Und in dem Moment kann ich auch nach Paderborn fahren.
Oder so.
Oder so. zum Auswärtsspiel und alles in Paderborn scheiße finden, aber es ist mir trotzdem egal, ob da jetzt drei schwule Paderborner auf dem Platz stehen oder so. Ja.
Okay, den Zusammenhang verstehe ich jetzt so nicht ganz.
Es war eine willkürlich gewählte Stadt, die man einnehmen könnte.
Es wird, glaube ich, viel leichter, wenn wir stattdessen Partyborn sagen.
Partyborn ist hat ja das vom Stadtmarketing dort, glaube ich, noch nicht ganz durchgesetzt weltweit, aber es ist catchy.
Ja, super.
Das war aber nicht das, was ich sagen wollte. Da habe ich jetzt meine Wortmeldung schon verbraten.
Schöne Grüße an den Rasenfunk.
So kriegt man nämlich dann hier. Ich wollte nämlich eigentlich.
Christoph, bitte.
Anknüpfend an Wilko und Sebastian. Sehe ich da jetzt auch nicht, besonders an Sebastian, ehrlich gesagt, sehe ich den Widerspruch nicht so stark, weil, wenn ich mir nämlich sowohl die Erzählstrategie, also inhaltlich angucke, als auch die visuelle Strategie, finde ich, dass du durchaus mit sehr archaischen Gesten auch arbeitest. Das ist ja am Schluss, das ist ja auch einfach, das ist ja nicht groß nachdenken. Du siehst einfach total viele Leute, die auch dieser Meinung sind, dass der Tag kommen wird und dass das auch gut so ist.
Genau. Das beißt sich im Grunde überhaupt nicht mit dem, was du sagst. Ich verstehe halt nur nicht, warum die das Archaische, wieso das in irgendeiner Verbindung mit homophoben Tendenzen stehen muss. Und ich will ja auch niemanden irgendwie den, oder was heißt ich, oder wer auch immer, jeder aufgeklärte Fußballfan, der will ja auch niemand irgendwie dazu, dass im Stadion weniger halt das Archaische da ist. Ich verstehe halt nur nicht, während es noch in Italien heutzutage oder Anfang der 90er beim HSV im Stadion hat man sich halt schwarze Spieler gepickt, so. Die wurden dann halt mit Affenlauten beredet. Voll archaisch, voll trivialisiert, Wahnsinn. So, das können wir nicht zulassen. Das ist doch totaler Wahnsinn. Das ist doch unwürdig. Und so ist es auch, wäre es auch unwürdig, einen homosexuellen Spieler zu picken und ihn dann halt fertig zu machen. Das ist, glaube ich, ein Grund, warum sich noch keiner geoutet hat, dass er halt gepickt wird und dann halt fertig gemacht wird, was seinem Team extrem schaden würde. Die anderen Gründe.
Nicht das? Du hast deinen Puschel am Pullover.
Oh, das tut mir sehr leid. Ich wiederhole das alles nochmal. Nein. Ja, und das ist, ich finde das ganz interessant, was du gesagt hast, dass einfach dieses Trivialisierte dazugehört. Das sehe ich ganz, ganz genauso. Und in der Bildsprache, in dem ich mich in dem Song auch bewege, wie du auch schon richtig sagst, greife ich das ja auch auf. So, da ist ja auch, ich habe ja bewusst mit diesen Fans gearbeitet. Ich war dann natürlich hier und da in den einzelnen Stadien ein bisschen enttäuscht, wie wenig Leute kamen. Aber ich wollte immer hunderte von Leute haben. Ich wollte trivialisierte Bilder zeigen, also Leute, so Tribal zeigen und sagen so, nein, ohne uns. Und wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, ich verstehe nur nicht ganz den Zusammenhang zwischen das, was Fußball halt ausmacht, dieses archaische und trivialisierte, aber warum muss es auf Kosten von
uns Ja, ich glaube, was ich damit, den Zusammenhang, den ich da sehe und jetzt vielleicht auch weniger sehe, aber den ich mir so zurechtgemuggelt habe, war so dieses Entzivilisierte, so ein bisschen, ne? Für mich persönlich habe ich das immer alles total glatt und klar gezogen, so, ne? Grenzen, unwürdig, traf's ganz gut, das Wort. Ich finde das auch unwürdig, wenn man, Leute auf diese Art und Weise rauspickt und beschimpft. Ich muss das für mich einfach nochmal sortieren, glaube ich.
Ist doch einfach aber auch nur eine andere Form der Stammesbildung. Also hat nicht auch quasi in eurer Social Media Branche ist ja nicht irgendwie auch mit Digital Tribes und so weiter und dass sie sich viel schneller bilden und so weiter, dass ich jetzt wirklich nur. Da bist du viel mehr im Thema natürlich. Aber insofern wäre dann ja vielleicht auch wieder eine positive Sache am Fortschritt, dass eben tatsächlich die Leute ihren Stamm nicht als gegeben hinnehmen und dazu gehören sie jetzt
genau, also
zum Stamme der Vollidioten oder was auch immer, sondern eben, dass man den auch wechseln kann und dass das, woran der Stamm glaubt, sich auch ändern kann, ja, und positiv verändern kann.
Christianisieren.
Ich finde, das wird im Song auch beantwortet, weil ganz am Anfang ist die Textzeile, dieser Tag wird kommen, jeder Fortschritt wurde immer erkämpft und das zumindest in den Interviews, die ich gelesen habe, auch zwei Beispiele dafür gebracht. Eins davon ist der Rassismus-Part.
Diese Frau Getten fand ich auch total spannend. Das, also am Anfang habe ich mich gefreut, weil ich meine Magisterarbeit über die Bildsprache der englischen Suffragettenbewegung geschrieben
habe. Wie er den Podcast kapert, ne?
Ja. Den Satz, den ich kurz beenden wollte, war, dass ja dann der Punkt Rassismus im Video auch noch thematisiert wird und das ist halt auch, das würde genau dazu passen. Also auch Rassismus war ja akzeptiert im Fußball, lange Mainstream, Jahre lang. Genau. Und es wurde dann irgendwann halt durch starke Strömungen, durch viel Engagement.
Durch die Fanszene.
Abgeschafft, genau, durch die Fanszene. Und genau das würde ich jetzt hier dann zumindest ähnlich sehen, die Möglichkeit zumindest. Und ich glaube, ein anderes Beispiel, was ich von dir gelesen hatte, war Anfang des 20. Jahrhunderts konnte man sich auch nicht vorstellen, dass Frauen irgendwann wählen würden. Und auch das hat sich halt irgendwann geändert, wie sich so viele Dinge irgendwann in der Gesellschaft verändert haben. Und deswegen denke ich, dass das hier auch genau der Punkt ist, der dann da irgendwann auch kommen wird.
Man glaubt übrigens tatsächlich ja wirklich, dass es biologisch unmöglich sei. Das ist ja aus heutiger Sicht vollkommen unfassbar, wenn man die Literatur der damaligen Zeit sieht. Insofern.
Biologisch unmöglich?
Ja, es gab damals zum Beispiel in England so die Theorie der Separate Spheres, also dass Mann und Frau unterschiedlichen Sphären angehören müssten. Wenn nun also die Frau so männliche Tätigkeiten wie Wählen irgendwie ausüben würde, dann würde wirklich tatsächlich die Welt in sich zusammenbrechen. Also ist jetzt super banal ausgedrückt, aber ungefähr so war das. Und es ist super schwer, sich das heute vorzustellen, dass die Leute wirklich geglaubt haben, dass dass wirklich eine natürliche Ordnung zusammenbräche, wenn man Frauen wählen lassen würde.
Mhm. Sebastian.
Das ist im Übrigen, finde ich, auch der Punkt, wo ich nochmal zu Wilkos Stammesgeschichte sozusagen komme, weil ganz viel von dem ist ja nicht natürlich in uns, sondern irgendwie Erziehung und geglaubtes Wissen und keine Ahnung. Und solange ich halt davon überzeugt bin, dass Homosexuelle irgendwie falsch sind, dann ist es natürlich ein naheliegender Schluss, da irgendwie dran rumzudissen. Und wenn du, keine Ahnung, Kindern das eben nicht so beibringst und durch die Gesellschaft nicht so vormachst und irgendwie klar machst, das ist genauso normal wie alles andere und eigentlich geht's dich auch gar nichts an und blub, dann bist du, glaube ich, auch raus aus dieser Schiene, dass das irgendwie archaisch ist, da dann eine Beschimpfung rauszuhauen. Und ich glaube, das ist das, wo wir hin müssen. Dass eben nicht mehr bei vielen dieser Reflex da ist, ja, das ist irgendwie anders als ich, deswegen ist scheiße. So, und ich glaube, den kriegt man weg, ohne dass man irgendwie diese ganz, ganz grundlegenden archaischen Geschichten irgendwie angraben muss, sondern da musst du einfach irgendwo Wissen fördern oder irgendwie von mir aus sogar Ignoranz. Also so, warum interessiert das Leute überhaupt, was jetzt wer in seinem Schlafzimmer tut? So, die ganzen Geschichten müsste man da halt irgendwie rauskriegen aus den Leuten. Und dann hast du, glaube ich, auch nicht das Problem, dass wenn du irgendwie in Berlin einfällst. Na gut, die haben Nina Hagen, das reicht.
Du hast schon gesagt, du warst ja bei relativ vielen Vereinen. Also ich habe jetzt im Video, habe ich 12, glaube ich, gesehen. Dabei fällt halt auf, es sind unter anderem auch Vereine wie TB dabei. Es sind halt auch viele Vereine nicht dabei. Wie bist du da vorgegangen? Welche Vereine hast du angeschrieben? Hast du alle Vereine angeschrieben? Ich glaube, in erster Linie die Fanprojekte.
Genau. Über Justus habe ich halt den Fanbeauftragten von St. Pauli, habe ich halt die Kontakte zu allen Fanbeauftragten von allen Profivereinen bekommen und habe sie dann nicht alle angeschrieben. Aufgrund, ich kann ja offen sagen, ich habe Rostock und Dresden bewusst ausgeklammert, weil es mir auch von nicht nur für Justus glaubhaft versichern konnte, sondern auch andere, hat keinen Zweck, das brauchst du nicht machen. Aber ich habe auch nicht, wir mögen mir die Wolfsburger verzeihen, aus einem diffusen Bauchgefühl heraus, es ist auch unfassbar viel Arbeit gewesen, muss man auch mal sagen. Ständig diese Mail zu schreiben, hinterher, und dann hast du ja Kontakt.
Die hast du auch alle selber dann.
Alle selber. Mein Name ist Markus Wibusch, ich habe Folgendes vor.
Wolfsburg hätte gar keiner abgehoben, oder?
Also ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich war natürlich von einigen Vereinen war ich unfassbar enttäuscht, dass sie nicht dabei waren. Die genannten 12 waren dann haben mir halt glaubhaft suggeriert, ja, wir werden vielleicht nicht viele, aber wir sind am Start und da haben dann auch der HSV. Und ich war dann halt froh über jeden Einzelnen und ich wollte am Anfang noch viel mehr Vereine haben. Dortmund hat mir halt 2 Tage, Hotel war gebucht, Kamera war gebucht, haben sie abgesagt, nee, wir kriegen nicht genug Leute zusammen. Ich so, wir brauchen nicht, ist egal, kommen dann nur 30. So, nee, das finden wir nicht gut. Und dann wurde Dortmund abgesagt. Und ich so, ey, Bayern ist dabei und ihr seid nicht dabei, Schalke ist dabei, was ist los mit euch? Nee, das finden wir doch nicht mehr so gut, wenn wir so wenig sind, das sieht nicht aus. Und dann kann ich ja die Leute auch nicht zwingen. Und das war schon enttäuschend so. Gerade Dortmund hätte ich sehr, sehr gerne dabei gehabt. Aber diese genannten Vereine, ich meine, in Düsseldorf an einem Montagabend über 200 Leute und TB auch mit 180, das ist natürlich auch toll, dass sie da stehen. Und auch wenn es dann in Augsburg in so einer Fußballkneipe dann halt nur 22 sind, das ist halt Augsburg. Wir sind da und das fand ich irgendwie gut.
Dann zähle ich jetzt der Vollständigkeit halber die anderen nochmal eben mit auf. Jo. Also SC Freiburg ist dabei,
Fortuna. Nee, SC Freiburg ist nicht dabei.
Aber das allererste Bild im Video.
Nee, das ist Düsseldorf.
Echt? Ich habe 2-mal hinguckt. Ich dachte, ich hätte das Wappen gesehen. Okay, Freiburg. Du wirst das besser wissen. Also dann Düsseldorf, Schalke, Augsburg, Bayern, St. Pauli, Werder, TB, HSV, Mainz, Nürnberg, Köln.
Ja. Bremen? Haben wir Bremen?
Bremen habe ich dabei, Werder, ja. Genau. Mhm. Du hast schon gesagt, einige haben sich dann halt auch gar nicht gemeldet, wenn ich das richtig gelesen habe.
Gladbach hat sich nicht gemeldet.
Deine Gladbacher.
Meine Gladbacher. Wenn die mit Tränen überstrichen, saß ich vor dem Hörer. Keiner wollte
Gladbach schon den Bürgermeister anrufen.
Hast du von den Vereinen auch Reaktionen? Also du hast jetzt immer die Fanbeauftragten angeschrieben.
Ich wollte bewusst immer über die Fans gehen. Ich habe auch in dem Anschreiben stand auch immer hier, kein DFB, kein DFL, das ist meine eigene Geschichte, hier ist niemand irgendwie, der mich beauftragt hat, ich mache dieses halt so, das ist mein Ding so. Ich habe Ihnen auch ein bisschen die Geschichte des Songs erzählt, die ich jetzt eben auch ausgebreitet habe. Ich wollte nie über die Vereine gehen und ich wollte immer über die Fans gehen und dann liegt es natürlich nahe, dass ich über die Fanbeauftragten gegangen bin und nicht über irgendwelche offiziellen Vereins. Das hat sich dann hier und da interessanterweise zum Beispiel bei Köln auch ein bisschen so vermengt oder so, dann ging das.
Weil das in Köln so ist, ne?
Also, ja, alle. Ja, weil da musste ich natürlich auch an den schwul-lesbischen Fußballverein, ich habe jetzt den Namen nicht mehr präsent, wie der heißt. Ist andersrum gut wie ich oder so ähnlich. Musste ich an die natürlich ran, das ging dann über Vereinsseite und so. Also das hat sich hier und da ein bisschen vermengt, aber in der Runde genommen ging das immer über die Fanbeauftragten. Und je mehr die Fanbeauftragten das auch wollten, das hat auch vielleicht auch gar nicht so mit der Vereinsstruktur zu tun. Vielleicht gibt es ganz, ganz viele Gladbacher oder Freiburger, die es auch so sehen, die gerne dabei gewesen wären. Wenn der Fanbeauftragte nicht wollte, dann wollte er nicht. Weil wenn er das nicht gesehen hat oder wenn ihm das so viel Arbeit war. Ich meine, da muss man auch mal ein ganz großes Kompliment an die genannten Fanbeauftragten der Vereine raushauen. Die wollten das halt. Werder, also die finden das geil. So, und dann freuen sie sich halt, dass sie mit ihrem Verein da sind im Bild.
Hast du denn im Nachhinein dann von den Vereinen auch Unterstützung bekommen? Also ich habe über Twitter mitbekommen, es haben dann jeweils die einzelnen Fans der Vereine über Twitter gesagt, hier Verein, wäre cool, wenn du beim nächsten Spieltag das Lied spielst. Und einige haben dann zumindest über den Vereins-Account auch das Video retweetet. Hast du von Vereinen sonst irgendwie Reaktionen gekriegt?
Nee, also ich habe mich natürlich, ich bin jetzt aber auch nicht die Vereine nochmal alle angegangen und habe jetzt so, könnt ihr das nicht irgendwie über eure Facebook-Kanäle so raushauen so. Also Dortmund hat es dann von sich aus einfach so gemacht und alle großen Vereine bis auf Bayern haben das auch irgendwie gemacht so. Aber ja, es war einfach toll. So, ich bin, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so offensiv auf die Vereine zugegangen. So im Umkehrschluss sind sie dann auch nicht offensiv auf mich zurückgekommen. So, haben dann jetzt sicher nicht irgendwie verhalten. Außer wie gesagt, dass sie es auf ihren Facebook-Seiten aufgeteilt haben.
Sebastian?
Hast du denn außerhalb von Vereinen von irgendwie Spielern oder Offiziellen oder so mal Rückmeldungen gekriegt oder Feedback? Gar nichts.
Außer natürlich von Felgenralle, der ja uns das Auto zur Verfügung gestellt hat.
Ach, das ist sein Audi, der da im Dings zu sehen ist?
Nee, den hat das nicht seiner. Er ist ja dann so im Automobilclub drin, wo er alles besorgen kann. Das war echt so geil. Ey.
Das kann ich bestätigen.
Der kam am Set so an und hat im Vorfeld hat er gesagt, einfach nur Auto, das besorge ich euch. Und dann haben wir gesagt, was fahren denn diese jungen Millionäre so? Was würde denn ein junger Millionär fahren? Und dann, da würde ich so ein Audi
R8
ist das, glaube ich. Da bist du gut dabei. Und dann kam er auch ans Set und so und hat ja auch die Limousine gefahren, da wo die Spielerfrau, die hat er selber gefahren. Weil es auch wichtig war, auch da
zu die Szene, wo du ihn hinten dann da sitzen siehst und dazu, oder wie
heißt das? Nee, es gibt doch eine Szene, wo die Spielerfrau die Spielerfrau und der Profi in ja. so einer Limousine sitzen und so durch die Straßen fahren.
Dazu wird erzählt, so die Frau von der Modelagentur.
Genau, ne? Und das Auto, das durch die Straßen fährt, das fährt Ralf. Und er war auch die ganze Zeit am Set, als diese Szene da mit dem Ausstiegen aus der Limousine gedreht wird, da war er die ganze Zeit da und so, weil er es alle toll fand, dieses Projekt, und auch partizipieren wollte. Und ja, er wird auch genannt im Abspann. Oh,
nee, außer nochmal in Ruhe den Abspann sehen, habe ich.
Ach, und der hat das dritte Küchenkonzert dann, oder?
Nee, das.
Leider. Aber Ingolstadt als Verein ist nicht
da. Hat gerade überhaupt eine Küche?
Stimmt, Ingolstadt als Verein ist nicht. Haben sie nicht gemeldet?
Das gibt's ja nicht. Okay.
Okay, und auch, ich sag jetzt mal so, Aalen und Sandhausen habe ich auch nicht angeschrieben. Wo keine Fans, wo ich nicht glaubhaft gedacht habe, dass da so 150 Leute am Start sein können oder vielleicht 100. Die habe ich dann auch weggelassen.
Wie bist du dann auf TB gekommen? Hat Justus das empfohlen?
Nee, TB, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. TB ist einer der ersten Vereine, die sich noch weit vor St. Pauli gegen Homophobie im Fußball massiv verhalten haben. Mhm. Es gibt die erste Aktion, irgendwann Anfang der 90er oder so von TB. Und da war schon, die sind doch schon ganz, ganz früh so am Start gewesen. Die haben halt, ich habe ein Interview geführt für Fußballfans gegen Homophobie auf ihrer Seite, und da bin ich halt mit dem Jörg Telver ins Gespräch gekommen, der ist riesiger TB-Fan, und er hat mir das halt, die Historie von TB-Fans erzählt, und da war das irgendwie klar, dass die auch mitmachen müssen, und die waren ja auch voll am Start, das waren ja über 150, 180 Leute.
Mhm. Ja. Du hast ja vorhin schon über negatives Feedback dann ja auch gerade bei YouTube gesprochen, was wir jetzt ja alle dann nicht mehr haben, weil wir die Nietzsche-App installieren. Gab es da auch negative Reaktionen direkt an Grand Hotel, und sowohl da als auch auf dich als Einzelperson? Wie geht man dann damit um? Wenn diese Person oder dieser Kritisierende vielleicht auch aus der Anonymität rausragt und eine richtige E-Mail-Adresse angibt?
Also mir war klar, als ich das Thema angegangen bin, dass es halt nicht alle mir um den Hals fallen werden und dass ich da auch natürlich polarisiere auf eine gewisse Weise, aber weil mir das auch von Anfang an klar war, muss ich jetzt halt mit diesen anonymen Idioten umgehen, und da ist jetzt auch, mich hat noch keiner bedroht oder so. Also deswegen ist das halt alles aushaltbar, und das, was du halt auch bei YouTube siehst, auch wenn es so meiner Person noch so unter die Gürtellinie geht, unterm Strich betrachtet, sind das halt arme verlorene Seelen, die da also rumposten. Echt, ich stelle die mir immer so als 14-Jährige vor, das hilft. So.
Ist denn irgendjemand aus der Anonymität rausgetreten und hat dich mal direkt angesprochen? Nein.
Also ich habe nur, also bis jetzt noch nicht einen, der zu mir hingekommen ist, der dann so negativ auf mich zugegangen ist und hat gesagt, du Arsch, was ist das hier für ein Mist oder so. Das habe ich noch nicht erlebt. Außerdem bin ich auch viel größer als die, und dann würde ich auch mal gleich zuschlagen.
Ich habe noch zwei Zitate in dem Lied mir angestrichen. Eine ist, die finden das zwei Wochen spannend und der Spuk ist verschwunden. Das ist du bist ja auch bei freunde.de interviewt worden, und da gab es dann unter dem Artikel auch in den Kommentaren eine kurze Diskussion, wo sich zwei fast kurz davor waren, die Köpfe einzuschlagen. Echt? Weil der eine hat, ja, aber ich glaube, die haben so ein bisschen an sich aneinander vorbeigeredet, was im Internet ja ab und zu mal passieren soll. weil der eine sagte, was soll denn das alles? Und dann sagt das halt einer, dass er homosexuell ist, und dann ist auch gut, und das wird doch gar keinen interessieren groß. Und dann ist einer halt drauf angesprungen, der sagt, ja, genau, aber das ist doch gar nicht eine kleine Sache, und das gibt's doch gar nicht, dass du das hier so klein redest, das wäre doch ein Riesenakt. Und die haben sich dann gegenseitig da heiß geredet, und am Ende haben sie gesagt, ja, sehe ich doch genauso. Ich denke ja auch, das soll normal werden, und damit ist doch auch gut. Und ich finde, das kommt aus diesem Satz so einigermaßen raus. Also du bist wahrscheinlich als derjenige, der es als erstes macht, natürlich erstmal im Fokus. Ähnlich wie Thomas Hitzlsperger jetzt auch das unfassbar natürlich das öffentliche Interesse an sich gezogen hat. Das habe ich irgendwo auch gelesen. Er hat das im Radio gehört, sogar das Lied, und hat sich dann daraufhin, habt ihr beide irgendwie ein Interview zusammengeführt für Freunde, oder er dich interviewt oder du
ihn? Er kannte den Song, als er im April rausgekommen ist, ist er dann auch irgendwie länger in die USA gegangen. Mhm. Er war ja irgendwie weg von der Bildfläche. Und mich hätte natürlich schon immer interessiert, wie er den Song findet, aber das hat sich dann nicht ergeben. Und jetzt, als der Film dann rauskam, und da sieht man auch die Dynamik, die der Film dann angenommen hat, hat es halt nochmal ganz neu die Leute getriggert. Und da fand er das dann halt so, also er wollte so ein 10-minütiges Interview mit mir führen, und wir haben uns eine Stunde unterhalten, und das war sehr interessant. Das ging auch sehr tief, muss ich ganz ehrlich sagen. Also über was, er hat mich zum Beispiel auch gefragt, so was ich denke, was die wirklichen Gründe sind, so. Und da kam halt auch einiges raus, ja, aber bei mir war das so und so, und ja, bei dir war das so, aber sind denn meine Quellen alle falsch, so die ich habe? Ist denn der Boden, auf dem sich der Song bewegt, total falsch? Nein, nein, auf keinen Fall und bla bla bla. War schon sehr interessant, aber unterm Strich ist dieser Satz, wir finden das 2 Wochen interessant und der Spuk ist verschwunden, der ist natürlich auch, wie du ja bei Hitzlsperger auch gemerkt hast, so, die finden das so, guck mal, der hat sich geoutet und worum es mir ja auch geht, ist ja dieses Baustein-für-Baustein-Prinzip. Also ich erhoffe mir, dass dieser Song nicht irgendwie, ich glaube fest daran, dass dieser Song nichts irgendwie ändert oder so. Vielleicht ja doch, aber er ist ein kleiner Baustein. Genau wie die Arsenal-Spieler, die halt nochmal ein für alle Mal, die Aktion habt ihr auch gehört, dieser Film, kurz von den Arsenal-Spielern, ein für alle Mal schade, die Homosexuellen suchen sich das nicht aus, Leute. Das ist jetzt hier keine freie Entscheidung. Sie können sich das nicht aussuchen, sie sind homosexuell. What the fuck? Also, was soll der Mist? Und dann kommen sie mit diesen Schnürbändern, die Regenbogenfarbe ist. Das könnte man jetzt alles als Hippie-Mist deklarieren. Tue ich aber nicht. Baustein für Baustein. Mein Song könnte man auch als Hippie-Mist deklarieren. Was soll diese abstruse Hoffnung? So, es ist ein Baustein. Und meine Hoffnung ist halt, dass das halt nicht aufhört und dass sich bei der nächsten Choreo, die sich für diesen selbstverständlichen Umgang mit Homosexuellen im Fußball einsetzt, dass dann wieder halt klar wird und es werden weiter mehr und so wird dann irgendwann so ein Klima sein, wo der Erste sagt so, ja, okay. Ich will so nicht mehr leben mit diesem Doppelleben.
Ja, okay. Christoph?
Wir haben jetzt vorhin über negative Reaktionen aus meiner Wahrnehmung aus klassisch heterosexueller Richtung gesprochen. Gab es auch Kritik von queeren Verbänden oder Bloggern oder so?
Keine einzige. Ich habe nur positive Sachen gekriegt. Ich war selber überrascht. Mhm. Also diese Stellvertreter-Sache, die hat mich natürlich schon beschäftigt, dass ich als Heterosexueller mich da einer Sache annehme. Aber interessanterweise haben es alle so gesehen, wofür der Song ja auch letztens steht. Es geht hier jetzt auch nicht, dass ich als Heterosexueller irgendwie was fordere für Homosexuelle, sondern es geht um Fortschritt. Ich will Fortschritt. So, und mein fester Glaube ist halt, dass der Fortschritt errungen werden kann und für jetzt in diesem Fall Homosexuelle, aber das hätte ich natürlich in alle Bereiche, das trage ich in allen Bereichen meines Lebens. Das linke Bewusstsein, dass Fortschritt möglich ist. Und ja. Und so gesehen habe ich eigentlich nur Positives gekriegt.
Eine Zeile, die ich mir noch angestrichen habe, einer wird es schaffen, aber ich bin es nicht. Das passt ja auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, hatte Wilko das vorhin gesagt, dass der Song ja schon eine sehr düstere Stimmung auch hat. Und dann ja eigentlich mit diesem bisschen negativen, dass derjenige nicht den Mut findet, aus total verständlichen Gründen und so weiter. Aber hast du da, als du das geschrieben hast, drüber nachgedacht, da auch, wie auch immer gerade, das Happy End reinzuschreiben? Oder hätte das einfach nicht gepasst?
Das hätte einfach nicht gepasst. Also, was soll ich den Ist-Zustand negieren und da so ein, und dann reiten sie Hand in den Sonnenuntergang. Das passt halt nicht. Für den Song. Der Ist-Zustand ist halt, wie er ist, so. Es ist halt nicht möglich. Und ich wollte halt dieses homosexuelle Leben, das ich da beschreibe, in dem Song halt auch so bitter ausgehen lassen, weil es ja nun mal nicht gut ist, wie es gerade ist. Aber flankiert wird da dieses nicht gute, nicht Happy End halt von diesen Refrains, die halt dieses Fanal der Hoffnung sind, dass es halt zu überwinden ist.
Was ich in dem Video dann sehr beeindruckend finde, ist, nachdem die Geschichte ja eigentlich erzählt ist, kommt dieser sehr, sehr, ja, nach vorne gehende Part, wo die Fans halt dann ja die Statements singen. Reine komische Frage wahrscheinlich, aber hast du die Fans, die das dann da machen, ausgesucht oder kamen die auch jeweils aus der Gruppe und irgendeiner war halt der am ersten den Schritt nach vorne oder als letzter den Schritt nicht nach hinten gemacht hat?
So, du machst das jetzt. Nein, ich war bei den Fandrehs nicht immer dabei. Ich habe aber die Regisseure so gebrieft, dass sie natürlich schon Leute, also wurden mehrere. Also ich habe dann pro Verein nicht immer nur einen Fan gebeten und wir haben mehrere Fans gebeten, auch verschiedene Zeilen zu singen und im Schnitt hat sich das dann halt so gefügt, wie man es halt sieht. Aber unterm Strich haben wir natürlich schon auch nach Leuten gesucht, die das halt, und das haben wir meiner Meinung nach auch geschafft, so glaubhaft und auch unprätentiös, aber schon bestimmt an den Mann bringen und vor der Kamera auch performen können. Das ist jetzt auch voll oft in die Hose gegangen, muss man ganz klar sagen. Und vielleicht sind auch einige Fans auch enttäuscht, dass sie jetzt nicht in den Bild kommen, aber dann hat es halt irgendwie nicht gepasst. Aber unterm Strich ist es halt so, dass wir halt aus der Vielzahl von Takes dann halt dann doch die wählen konnten und wir haben immer Leute gefragt, habt ihr Bock? Wir haben natürlich aber auch von Leuten, von denen wir gedacht haben, das ist so ein diffuses Gefühl, du könntest das bringen, hättest du nicht Lust, das zu machen? Ist auch ganz einfach, nur ein Satz. So haben wir die Leute dann halt gefragt. Und dann kam das mal raus.
Die Szenen im Stadion sind beim Celtic-Spiel entstanden,
ist das genau, richtig? Genau, das war natürlich auch nochmal unfassbar glückliche Situation, weil ich habe natürlich auch ursprünglich gedacht, man macht das am Saisonabschluss der letzten Saison gegen Aue beim Heimspiel. Eine Strich durch die Rechnung hat dann diese unfassbar schwierige Rechtübertragung mit der DFL und den Vermarkt. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Das könnt ihr euch nicht. Doch, das können wir uns vorstellen.
Nein, ich filme nichts vom Stadion. Ich filme nur die Fans. Ich will nur in der Halbzeitpause 7 Minuten und es wird nichts dreckig gemacht. So, nein, keine Chance. Es war eine unfassbare rechte Schlacht, wäre es geworden. Und dann hat sich mein Verein natürlich auch unfassbar kooperativ gezeigt und ganz besonders natürlich Sven Brooks federführend, der das alles für uns organisiert hat. Also ohne den wäre diese immens wichtige Stadionszene auch nie entstanden. Und da konnten wir halt im Stadion halt in der Halbzeitpause so in sieben Minuten dieses Ding drehen. Und das war halt echt geil.
Jetzt hast du die Rechtevergabe, da hast du jetzt die DFL zumindest einmal erwähnt. Du hast vorhin schon gesagt, du willst auch gar nicht in deren Auftrag irgendwas machen. Habt ihr trotzdem irgendwie zumindest mal Kontakt gehabt? Vorher, nachher, gab es von denen irgendwelche Reaktionen?
Nichts. Ich hatte tatsächlich, oh Mann, das traue ich mich aus heutiger Sicht gar nicht zu erzählen. Ich hatte tatsächlich, als die Finanzierung so wirklich knüppelhäng auf der Dings stand, habe ich die DFB Kulturförderung angeschrieben, ob sie mir nicht vielleicht die Bildrechte, weil dieses Stadion, die ich zeige, ne, also die Mainzer Choreografien, das habe ich alles bezahlt, so. Das ist alles richtig bezahlt worden. Das kriegt man nicht umsonst von der DFL. Ob sie das vielleicht übernehmen können, weil ich hatte von der Oligarcher Pause, der Tabubuch gemacht hat, schon gehört, dass sie das dann auch mal so machen. So, wofür ist sonst so eine DFB-Kulturstiftung auch da, wenn sie sowas nicht unterstützen würden? Kein Cent.
Nö, mit welcher Begründung?
Keine Ahnung. Also tut mir leid, Budgets sind weg, können wir nicht machen, ist nicht vorgesehen. Sowas unterstützen wir nicht.
Also finde ich ja, also im Kopf habe ich jetzt gerade so die Verknüpfung, sind eigentlich total unterschiedliche Sachen, aber dass es doch einigermaßen bemerkenswert ist, wenn eine andere Hamburger Band, die ich an sich ja auch sehr schätze, einen Song über den Fußballgott macht, innerhalb kürzester Zeit dieser Song zum offiziellen DFB-Song irgendwie ernannt wird. Aber wenn es nun einen politisch wichtigen Song gibt, der als erster eben Thema aufgreift, für das sich der DFB und die DFL ja eigentlich stark machen. Sie sagen ja immer so mit Respekt und so weiter, das wäre ja wahnsinnig wichtig, dass sie dann diese Chance nicht ergreifen. Das finde ich doch ziemlich traurig.
Ich glaube, meine Person ist denen zu unbekannt gewesen, zu dem Zeitpunkt, als ich angefragt habe. Also Markus Jübusch nie gehört. Ketka, ist schon noch was anderes als Fettes Brot. So, da weiß man nicht so richtig, und jetzt macht er ein Solo und was soll das denn? Und dann, also ich habe den, also dieser Kulturförderung habe ich auch den Text natürlich präsentiert und alles und meine Person und keine Chance. Die wollten das nicht.
In kurz, Christoph, welches Lied meinst du?
Fußballgott von Fettes Brot. Das lief ja doch auch relativ häufig im Internet und irgendwo.
Ich oute mich jetzt als völlig ahnungslos. Sing mal.
Fußballgott! Fußballgott, der Refrain geht wirklich so und ist die melodische Stelle. Ich finde es ehrlich gesagt den schwächsten Fettes Brot-Song.
Ja, ich habe den noch nie gehört.
Ich auch nicht. Wir haben wirklich ganz tolle Songs, zum Beispiel, es wird ja auch im Stadion das abgewandelte schwule Mädchen gesungen, den ich sehr, sehr gut finde, der sich ja auch durchaus progressiv dem Thema widmet, auf eine völlig andere Erzählstrategie, aber ja, beim Fußballgott war ich nicht so dabei. Aber der wurde halt dann vom DFB gekauft, was auch immer. Keine Ahnung, ob da wirklich Geld geflossen ist oder ob es mehr so eine, wir setzen es halt auf die Seite Kooperation war. Da kenne ich mich natürlich null aus. Und ich habe jetzt ja auch wirklich Äpfel mit Birnen verglichen. Eigentlich, was jetzt DFB-Töpfe angeht, sicherlich wird es ein anderer Topf gewesen sein als jetzt der Kulturtopf. Aber dass man da so flexibel und schnell sein kann und eben bei einer Sache, die eigentlich viel wichtiger ist, das finde ich schade. Aber ich bin ja sowieso der DFB-Stänkerer hier.
Ja, wobei ich gerade dachte, das passt doch kein Fußball gegen Homophobie. Also DFB und politische Sensibilität ist ja so ein Thema, da haben wir uns ja auch schon mal gefetzt. Von daher finde ich es hier sehr passend.
Ja, wobei du hast halt den Status quo beschrieben und ich habe beschrieben, wie einfach, im Verhältnis einfach es wäre, den zu verändern. Also du brauchst halt bloß einen Pressehaini, der nicht zu bescheuert ist, wahrzunehmen, dass da wirklich richtig Scheiße gebaut wurde im Stadion, der einfach nicht eine hanebüchende Begründung schreibt, wie wir wollten nicht, dass unsere Fußballer vor dem Wort Faschisten fotografiert wird, sondern einfach mal zugibt, Leute, das haben wir falsch gemacht. Und das auch als wirklich als Alarm begreift. Das muss ich sofort tun. Mhm. Da mache ich jetzt nicht erst das Mittagessen. Das hat ja, glaube ich, Stunden gedauert, wenn nicht sogar einen Tag. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber die ganze Affäre lief ja schon Ewigkeiten durch die sozialen Medien. Und dann hat der sich erst gemeldet und dann mit so einer völligen Katastrophe. Und dann haben sie es ja auch noch hingekriegt, dass kurz danach, ich meine in Hannover, quasi dieselbe Sache nochmal gemacht wurde. Das also in dem Fall, was war es in dem Fall? Fußballfans gegen Rassismus wurde auch abgeklebt. Genau, 96 Fans gegen Rassismus wurde auch abgeklebt. Das sei auch zu politisch. Aber genau dieselbe Sache. Ganz genau dieselbe Sachen. Einfach Sachen, die eine Haltung ausdrücken, die schlicht und einfach hier auch im Grundgesetz, Gott sei Dank, auch verankert ist, wo man sich nun wirklich nicht drüber streiten kann, dass sie da anfangen, das abzukleben. Und das, also da funktioniert was nicht. Und das ist eben leider nach wie vor immer noch, eine Doppelmoral, die guten Aktionen. Ich glaube auch wirklich, dass es beim DFB und bei der DFL weiß es sogar auch, dass da auch gibt's ja auch gute Leute und die meinen das auch ehrlich, dann was gegen Rassismus und Homophobie unternehmen zu wollen. Nur wird natürlich deren Arbeit komplett negiert durch die nach außen wahrnehmbare Doppelmoral des Verbandes als solches. Weil ich kann den Verband beurteile ich natürlich nach dem, was öffentlich wirksam wird und öffentlichkeitswirksam ist hauptsächlich die Doppelmoral. Und ab und zu wird dann wieder irgendwie ein Transparent durchs Stadion getragen, wo drauf steht Respekt. Für wen auch immer, und dann wird aber das, was du tust, ist eben Disrespekt. Vor allen Dingen gegenüber den Leuten, die was verändern wollen.
Mir fällt übrigens gerade ein, ich hatte doch den Pressesprecher, dass kein Fußball den Faschisten-T-Shirt geschickt.
Stimmt, hat er sich gemeldet?
Nee, seine Sekretärin hatte ja irgendwann geschrieben, nee, der ist jetzt leider schon in Brasilien, das hat er sich ja dann auch überstanden, und ich habe natürlich einen in Klammern, wenn er wiederkommt, wird er sich sicherlich noch äußern, da rein interpretiert, und das. Vielleicht ist er immer noch da, das weiß ich natürlich.
Ich glaube, das ist dann aber auch so ein bisschen, der scheint so ein bisschen so eine Pre-Social-Media-Pressesprecher-Ausbildung genossen zu haben, die damals ja noch so war, dass man tatsächlich heikle Themen erstmal aussitzt und irgendwann läuft das dann schon wieder normal weiter. Funktioniert heutzutage eben nicht mehr so, weil die Zeit, während er sich ausgesessen hat, das war ja immerhin ganz schön zu sehen, jetzt bei der Kein-Fußball-den-Faschisten-Affäre, haben ja die Leute wirklich jede einzelne Meldung, die auf den DFB-Seiten lief, mit Kommentaren zugedengelt, was denn der Scheiß soll, und die sollten sich gefälligst dazu mal äußern. Geht halt nicht mehr mit dem Aussitzen. Und ja, also eigentlich müssen wir jetzt das Übersteiger-Shirt nochmal in die Kommentare spalten. Herr Grittner, was ist mit dem T-Shirt? Herr Grittner, wir wollen das Foto sehen.
Ja. Wird wohl nichts.
Heißt er doch, Sebastian, oder Grittner oder irgendwie
Jens,
sowas?
Jens, oder Jens Grittner. Ja, Grittner. Hm? Sebastian.
Ich habe noch eine Frage, die ich stellen muss von Kerstin. Und zwar hat die gefragt, ob der Albumtitel Konfetti irgendwas mit Fußball zu tun hat.
Na, ganz ehrlich nicht. Konfetti ist so ein, ich habe so einen Song, der heißt Schwarzes Konfetti, und das war mir dann doch zu düster, das Album Schwarzes Konfetti zu nennen. Es basiert auf diesem Song Schwarzes Konfetti, deswegen habe ich das Album Konfetti genannt. Und es hat eigentlich nichts mit Fußball zu tun.
Stimmt, ich habe hier auch noch eine Frage, die ich stellen muss. Ich soll dich fragen, von Turnhallen-Phil, wie lange du für Was wir tun werden tanzen üben musstest. Ich weiß nicht genau, worum es geht, ich trage das hier einfach nur so weiter.
Ich musste überhaupt nicht üben, weil ich hatte das ja, die Idee des Videos war ja, dass man halt quasi einmal eine Tanzfigur sieht und die dann nach bestem Wissen und Gewissen nachtanzt.
Ich verstehe.
Und der dann wiederum mich sieht, so stille Post-Ghost-Dancing. So, das ist die Idee von dem Video. Ja. Und ich war dann auch mal dran. Und tatsächlich kann ich zum Protokoll geben, dass es das, was du im Videoclip siehst, ist nicht der erste Versuch, sondern der zweite. Der erste ist
alles klar. Also üben haben wir nicht nötig.
Nee, sowas mache ich doch instant.
Ja, du bist doch Musiker, Profi.
Ja. Musik im Blut. Ja.
Als Popstar kann man doch auch tanzen, oder?
Ja. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht tanzen.
Kann irgendwer das an diesem Tisch wirklich? Mike vielleicht zu Howard Carter?
Das kommt auf die Musik
drauf. Jetzt klassisch eigentlich? Ach, mehr so.
Gott bewahre. Nur für mich vom
Spiel. Ich habe da so ein Diplom gemacht als 15-Jähriger. Im Schützenhaus in
Tanzdiplom im Schützenhaus?
Wie?
Du hast also wirklich so eine Gold-Tanz-Lizenz?
Nein, ich habe aber so einen Tanzkurs gemacht. Ich glaube, In der, irgendwie ja, zeitlich verortet in der Nähe meiner Konfirmation. Aber sowas
vergisst man doch wieder.
Das kann man ja warm halten, das Wissen. Also ganz so Standard und so.
Ich so heute in der Rückschau. Die Basisschritte DiscoFox kann ich immer noch, aber ich kriege wirklich echt einen Hirnkrampf, wenn ich 4 Minuten lang immer dieselben Schritte mache und diese ganzen lustigen Variationen mit irgendwie Brezeln und sonst wie, die kann ich halt nicht. Und wenn ich wie neulich irgendwie auf einer eigentlich sehr schönen Hochzeit meines Neffen war, wo aber wirklich 2 Stunden lang der DiscoFox tobt und Paartanz angesagt ist, dann sterbe ich doch.
Dein Neffe hat geheiratet? Wie alt bist du denn, Alter?
Ich habe ältere Stiefgeschwister und die haben doch schon sehr erwachsene Kinder. Und die heiraten dann und die tanzen super gerne DiscoFox. Alter Schwede.
Aber DiscoFox ist auch die Pest, jetzt mal musikalisch gesprochen.
Ja, es ist in der Tat wirklich schwer, DiscoFox auf die Dauer genießbar zu gestalten, würde ich sagen. Oder siehst du das als Musiker?
Ja.
Mike, möchtest du dazu noch was sagen?
Zu Musik bin ich eigentlich tendenziell eher raus.
Wobei, was tanzt du zu Howie?
Zu Howie möchte ich mich jetzt nicht mehr äußern. Nachdem er sein Comeback gemacht hat, habe ich ja mit ihm gebrochen ein bisschen. Oha. Ich werde dir das nach dem Helene Fischer Konzert demnächst dann erzählen. Aber was ich tatsächlich zu Hause mit meinem Sohn momentan mache, ist High School Musical gucken.
Okay.
High School Musical Teile 1 bis 3.
Ach so.
Das ist also Street Dance, kann man für Kinder so bis 6 auch tatsächlich in Kursen dann machen. In der Hoffnung, dass natürlich dann bei seiner Hochzeit irgendwann nicht mehr klassisch getanzt wird, sondern ich da, keine Ahnung, High School Musical abliefern
darf. Das heißt also, er macht dann richtig so eine geile Street Dance Nummer, aber schon zu Hello Again.
Ja, da müssen wir nochmal drüber diskutieren. Vielleicht ja dann lieber zu, weiß ich noch nicht.
Crow.
Ja, also wenn es nach meiner Frau geht, dann eher zu Landungsbrücken raus, aber gut, da müssen wir dann halt nochmal sprechen.
Naja. Gucken wir mal. Wie ich den kleinen Mike gerade vor mir sehe mit so einer Crow-Maske auf seiner Hochzeit.
Jetzt kommt
zu viel Fantasie und so, ne?
Ja, das lassen wir jetzt lieber. Ich muss natürlich noch eine Fanboy-Frage stellen. Vielleicht hast du das auch schon längst irgendwie beantwortet. Was ist mit Ketka?
Wir haben tatsächlich jetzt einen Termin gefunden, wo wir alle zusammenkommen und wo wir das weitere Fortgehen besprechen. Und wir sind da alle vollen Hoffnung und Optimismus, dass wir tatsächlich müssen wir so aufgrund der letzten Platte mussten wir so ein paar Sachen klären so für uns. Und deswegen geht das jetzt so von A nach B voran. Aber wir sind frohen Mutes, dass wir bald wieder die Schlagzahl erhöhen und da zusammen am Start kommen. Aber sobald gibt es keine.
Ketka rollt wieder.
Das, ja, genau. Aber sobald gibt es keine Konzerte. Wir müssen erstmal Songs.
Du darfst das natürlich auch nochmal sagen. Du gehst jetzt demnächst auf Tournee. Hamburg ist leider schon ausverkauft, aber für alle anderen Städte gibt es noch Karten.
Genau.
Und ein weiteres Konzert für Hamburg ist auch nicht geplant irgendwie?
Nee, leider nicht. Erstmal, ich habe ja so eine 7-köpfige Band am Start und die Verfügbarkeiten haben das nicht zugelassen. Außerdem spiele ich dann auch noch auf dem Rolling Stone Weekender, der ja auch vor den Toren Hamburgs ist, habe ich dann nochmal die Möglichkeit für Leute, die mich sehen wollen. Da schlage ich dann nochmal auf, aber ich werde sicherlich im nächsten Jahr dann nochmal das nachholen, wenn der Bedarf so groß ist. Dann.
Gut. Ich gucke jetzt nochmal Fragen in die Runde. Haben wir noch irgendwelche letzten berühmten Worte? Nö. Kopfschütteln aller Orten. Dann bedanke ich mich vielmals für deine Zeit, Markus. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns dann voraussichtlich wieder in Pi mal Daumen 3 oder 4 Wochen. Müssen wir nochmal absprechen.
Ja, irgendwann nach dem Pokalspiel wahrscheinlich.
Ah, nach dem Pokalspiel. Oh ja, gute Pokalsieg. Idee.
Das, da haben wir nochmal richtig was zu erzählen.
Ja.
Alles klar. Schönen Abend noch.
Tschüss.
Tschüss.